Gute, ihr Bub und Mädels. Ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bomber-Tobi und vom Stevie, gell?
Und der komische, dicke Kerl hier an der Theke, weißt du? Das bin ich, der Siggi.
Wenn du alleine bist, ey, geh in Siggis Bar.
Komm rum hier.
Für Schnaps und Pilz, geh in Siggis Bar.
Ey.
Frikadelle in Siggis Bar.
Alles frisch hier.
Eine Cowboy-Schorle
in Siggis Bar.
Tobi.
Ja.
Wir laufen wieder.
Endlich.
Ja?
Ja.
Wie geht's dir?
Müde wie immer.
Warum? Heute?
Ey, die Hitze macht mich fertig. Sorry, aber das ist mir, ich bin Winterkind, das ist mir einfach zu viel. Jeder Atemzug fällt mir schwer.
Aber ich muss, also ein großes Lob, du hast einen Ventilator mitgebracht,
ja,
den wir leider gerade nicht laufen lassen können, weil man das sonst hören würde.
Ja, deshalb, aber wir ziehen's durch.
Wir ziehen's
aber,
durch. Ja.
Sag ich dir jetzt, egal wie müde ich bin, ich freue mich sehr auf diese Folge.
Ja.
Ja.
Weil ich kann mir auch denken, warum.
Ja, dann lass uns doch direkt einsteigen.
Ja, ja.
Machen wir gerne einen sehr interessanten Gast haben mit einem Thema, das mich auch sehr, sehr interessiert.
Genau, das, deswegen wollte ich auch genau damit einsteigen, dass es heute eine Folge wird, die wieder mal dem Tobi sehr zugutekommt.
Ich glaube, das kommt uns allen zugute.
Auf jeden Fall, aber auch dir
definitiv,
speziell, weil du halt, weil das auch eines deiner Hobbys ist, wie du immer extra betonst.
Genau.
Und zwar haben wir heute hier den Kai Pfaffenbach.
Gute. Es ist übrigens wirklich warm.
Ja,
ja, es ist echt warm.
Aber es ist besser als kalt, um ehrlich zu sein.
Ja, stimmt auch, finde ich auch.
Ja.
Und ich finde es ja auch mal beim Tobi schön, der ist ja auch so ein Wetterjammerer, weißt du?
Naja.
Das ist so dieses deutsche Phänomen. Ja, ja, es ist im Sommer zu warm, im Winter ist es zu kalt und im Herbst ist es zu nass.
Ja, ist gleich Tobi.
Ja. Na gut, ich bediene halt dieses Klischee.
Genau.
Das ist okay für mich.
Es gehört ja auch dazu.
Aber ganz kurz,
ja,
ich muss jetzt eine Lanze für mich selber brechen. Ich ziehe es ja trotzdem, ob es kalt ist oder warm, ziehe ich es ja immer durch.
Immer, also natürlich. Das rechnen dir auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ich glaube, die Leute wollen auch ein bisschen hören, dass ich jammer. Also,
ja, klar, das ist
ja, das
du wirst
auch
oft begrüßt.
Zielgruppengerecht.
Du wirst auch oft mittlerweile begrüßt mit müde wie immer.
Tatsächlich.
Ja.
So. Oder gefragt, wer von euch beiden ist immer müde?
Ja, genau.
Dann kriege ich heute zu hören, ja, ich auch.
Ja, ja.
Komm, also, lass uns mal mit den interessanten Sachen
anfangen. Mit den Facts quasi. Also ich habe immer die ehrenvolle Aufgabe, die Menschen, die hier uns besuchen in Siggis Bar, vorzustellen. Ich sag dir ehrlich, Kai, ich mach's heute kurz. Ich werf ein Wort in den Raum, das sag ich einfach mal, Fotograf. So, weil es gibt so viel, was wir heute besprechen müssen, glaube ich. Und was ich schon von Anfang an jetzt direkt den Leuten ans Herz legen möchte, die hier zuhören, ist, wir werden das alles verlinken in den sogenannten Shownotes.
Ja.
Die sollten sich auf jeden Fall deine Homepage angucken, weil da finde ich...
Ach, der muss ich aber mal nachlegen, die ist nicht so ganz aktuell. Also ist aktuell genug, aber nicht ganz aktuell.
Aber finde ich schon, und das Aktuellere kannst du uns ja noch erzählen, aber ich finde, da sieht man schon sehr, sehr viel. Plus, auch wer dir auf Instagram folgt oder sich das anschauen wird, dann, wenn man diese Folge hört, sieht auch sehr viel.
Ich finde auch, das ist eine Folge, die man noch visuell begleiten muss.
Die muss man wirklich visuell begleiten im Sinne von Links, auf die man dann klicken kann, wenn man diese Folge... Am besten macht ihr das so, ihr hört diese Folge und klickt gleichzeitig auf diese Links und schaut euch alle an die Sachen, weil ich sag dir ehrlich, ich kann gar nicht in Worte fassen, was du so bis jetzt alles gemacht hast. Was du
versuchen,
machst.
Das ist unser Job jetzt.
Ja, ja, ich weiß.
Viele Leute, die nicht in Worte fassen können, was ich schon alles gemacht habe.
So,
und da reden die nicht nur über Fotografie.
Ja, so, und deswegen, wir werden das jetzt irgendwie so ein bisschen versuchen, von Anfang an aufzurollen. Ja, also einfach mal so, lassen wir oben drüber stehen.
Ja.
Fotograf ist quasi der Job und die Passion. Und alles andere, würde ich sagen, besprechen wir, weil es wäre komisch, wenn ich jetzt anfange, irgendwelche Beispiele zu nennen und wir... kommen noch auf tausend andere.
Feuer frei.
Das ist wirklich so, kann man wieder mit Sigis Worten, also unserem Barkeeper hier sprechen, so auch so ein Tausendsasser, aber auch was Fotografie betrifft, Tausendsasser. Und deswegen würde ich sagen, lass uns einfach starten. Also ne, und deswegen wird es auch Tobis Folge sein. Überbegriff ist auf jeden Fall definitiv Fotograf und Fotografie und alles, was dazugehört.
Ja. Aber gerade wir haben
ja spannend, ich bin hellwach übrigens.
Ja. Sehr gut, vielleicht ist es ansteckend. Nee, wir haben uns ja kurz vorher jetzt hier schon mal unterhalten, bis die Mikrofone gestanden haben. Und ich kann nur sagen, das war schon, geht schon in die richtige Richtung, weil es nämlich einfach über die Fotografie hinausgeht. Weil ich glaube, das ist nochmal so ein grundlegendes Ding, was eigentlich Fotografie für verschiedene Menschen einfach bedeutet und was Auch für Leute, die den nicht fotografieren, die sich nur die Fotos angucken, was das mit denen macht, was die vielleicht gar nicht wissen. Aber das ist egal, da können wir jetzt nochmal dann im Laufe des Podcasts drüber reden. Aber jetzt haben wir, glaube ich, genug geredet. Erstmal danke, dass du da bist und dass du die Zeit genommen hast.
Freue mich.
Super. Einfach auch viel unterwegs bist. Du bist...
Ganz kurz, wir müssten kurz einfügen, es gab mehrere Anläufe, bis Kai hier gelandet ist, endlich. Also es gab eine Empfehlung vom Ralf, unter anderem vom Ralf, der auch hier bei uns war.
Ich muss das aber ergänzen, weil ich folge dir ja schon ganz lange und das war endlich der Zugang dazu, weil es ist immer schwierig, dann einfach Leute anzuschreiben und wenn man dann jemanden da hat, wie den Ralf Kellenberger, der dann sagt, hier, und wir haben ja gesehen, das mit dem Ring und mit dem Schmuck und ihr habt ja auch eine Ausstellung gemacht, kommen wir auch nochmal gleich dazu, dass er gesagt hat, hier, der wäre doch auch was für euch und das war so in die offenen Arme gerannt.
Endlich,
und
dann haben wir gesagt, endlich, okay, da ist der Kontakt da. So.
Ja.
Aber hat ein bisschen gedauert. Wir haben, glaube ich, zwei oder dreimal verschieben müssen.
Ja, war so eine kleine entflammte Galle kam mir da dazwischen.
Passiert.
Und
passiert.
Jetzt ist sie weg, umso besser.
Okay, genau. Aber jetzt haben wir das, jetzt hast du das angeschnitten, aber das ist ja so, dass das vom Timing her, ich meine, du warst vorher wie lange in den USA bei der Club WM?
Ja, ich war 5 Wochen in Amerika, habe diese FIFA Club WM begleitet. Gar nicht so sehr, weil es da jetzt unbedingt einen europäischen Fußballfotografen für gebraucht hat, sondern wir haben das tatsächlich in der Firma, für die ich ja hauptsächlich arbeite, für Reuters so ein bisschen als Testlauf gesehen, für das, was uns da nächstes Jahr bei der Fußball-WM erwartet. Mhm. Wie sieht es aus mit dem Reisen? Hitze war ein unfassbares Thema, was man ganz schnell mal unterschätzt. Also da ist es ja hier heute mit 36 Grad, die wir gerade haben, fast noch frisch. Ich glaube, ich habe in Charlotte in der FIFA Club WM Bayern gegen Benfica fotografiert, da waren es allen Ernstes knapp 50 Grad auf dem Rasen. Das war verrückt. Und das ist ganz gut. Tatsächlich haben die Kameras Probleme damit. Also wenn die Kameras dann extrem in der Sonne sind, also die ferngesteuerten Hintertorkameras, die du dann aber auch nicht mit weißen Handtüchern abdecken kannst, weil sich dann alle darüber beschweren, dass du hinten die weißen Lappen hinterm Tor siehst im Fernsehbild, die steigen aus. Die Kamera geht wegen Überhitzung aus. Schwarz. Ein Kollege hat sich sogar die Finger verbrannt. Das war aber nicht das erste Mal. Das hatten wir bei Olympia in Tokio auch ähnlich. Dass die dann aus, irgendwann steigen sie aus. Das kennt ja jeder von seinem Smartphone, wenn das in der Sonne ist, dass du dann diese Temperaturwarnung kriegst. Und das passiert bei den Kameracomputern. Letztendlich sind es ja Computer im Vergleich zu früher. Passiert das ganz genauso. Schneller als bei mir im Kopf, Gott sei Dank. Aber das wird dann auch irgendwann mal unangenehm. Also ich mache es meistens so, dass ich mir dann so eine Flasche Wasser in Sonnenhut schütte und dann ist das ein bisschen kühl, aber das war schon derbe.
Damit der Hut auch feucht ist quasi.
Ja, das ist so ein ganz kleines bisschen. So der Klassiker, ne, so der hessische Spruch, der hat wohl nasse Hut oft, das passt dann da ganz besonders gut.
5 Wochen, aber jetzt, bevor wir zur Fotografie kommen, aber dann bist du zurückgekommen und dann hat es dich erwischt.
Ja, ich hatte tatsächlich, war vorher schon krank und hätte im Prinzip hatte eine Gallenblasenentzündung. Das ist was man leider operieren muss. Ein wenig meinem beruflichen und ernährungswissenschaftlichen unsteten Lebenswandel geschuldet war. Ja, und dann haben wir das so ein bisschen rausgezögert mit Hilfe hervorragender Mediziner, die dann gesagt haben, okay, komm, wir dämmen das mal so ein. Aber dann war es jetzt halt so weit, was wiederum dann den Chirurgen nicht so gefreut hat, weil es dann die OP ein bisschen verkompliziert hat. Und dann war ich länger im Krankenhaus als geplant. Das war dann der erste Termin, den wir sausen lassen mussten, weil das wäre dann gar nicht gegangen. Und den zweiten, den wir uns ja hier ins Auge gefasst hatten, da war ich einfach noch nicht fit genug. Da waren die Fäden noch nicht gezogen. Ich war im Prinzip erst kurz aus dem Krankenhaus. Und deshalb haben wir gesagt, komm, ich warte, bis ich fit bin, bis ich auch wieder ein trotzdem alkoholfreies Bierchen hier in Sigis Bar trinken kann. Deshalb bin ich heute auch wach und verhältnismäßig fit am Start.
Genug über Krankheit.
Ja, alles gut. Wie gesagt,
haben wir das
Medizin ist mittlerweile echt wunderbar. Großartig, was die alles können. Das ist echt gut. So. Bin ich dankbar.
Jetzt haben wir als Einstieg jetzt, sage ich mal, die Club-WM und Reuters hast du gesagt. Das heißt, das ist dein Hauptarbeitgeber. Oder wie setze ich das zusammen?
Also ich bin fest angestellt als Specialist Photographer, heißt das bei Reuters. Das ist quasi eine Cheffotografenfunktion, die so funktioniert, dass ich aber keine Personal- oder Budgetverantwortung habe. Also fotografiere alle wichtigen Dinge, die so anliegen, Sport, Politik, Krieg, Krise, Daily News. Reise dafür relativ viel durch die Welt und habe dann die Option, hier so in Frankfurt noch so ein bisschen was mit der lokalen Vertretung eines großen deutschen Kameraherstellers machen zu dürfen, was mir auch viel Spaß macht, weil das ein bisschen andere Fotografie ist. Da geht es dann auch oft um Porträts, so klassische Schwarz-Weiß-Geschichten. So die Geschichte mit dem Ralf Kellenberger, mit dem Schmuck haben wir ja auch auf dem Niveau, auf der Ebene gemacht. Und das ist ganz schön, weil das für mich so ein bisschen auch so dann der Rückzug ist, aber gleichzeitig auch so diese Base in Frankfurt, die mich ja sowohl in der Sportfotografie mit der Eintracht so ein bisschen geprägt hat. Und natürlich auch, ich komme hierher. Ich habe also meine erste große fotografische Station war die Frankfurter Rundschau im Sport und dann die Frankfurter Allgemeine Zeitung vor über 30 Jahren im Journalismus. Und ich bin so jemand, der eigentlich immer ein ganz gutes Gespür für seine Wurzeln hat und gern auch mal zurückguckt auf das, was da früher war und was so draus geworden ist. Deshalb ist so meine, diese Mischung aus diesem Lokalen hier und diesem globalen Job bei Reuters ist für mich genau das Richtige.
Aber ich glaube, wir müssen eine wichtige Frage mal vorab klären. Du hast ja auch abseits der Mikros vorhin schon mal so ein bisschen das angerissen. Wie es dazu kam, dass du ich sage es einfach mal, Fotograf geworden bist oder dass du Fotos machst? Du hast Fund, das können wir kurz vorwegnehmen. Ohne die Mikros gesagt, dass du es nie klassisch
gelernt hast. Ich bin fotografisch kompletter Autodidakt. Ich habe nie eine Ausbildung gemacht. Also früher gab es ja dann Meisterprüfungen zur Fotografie. Gibt es, glaube ich, heute noch, aber es ist ein bisschen ein anderes System, meine ich. Und früher durftest du dich auch nur Fotograf nennen, wenn du diese Meisterprüfung abgelegt hast. Deshalb sage ich heute auch noch in meiner Berufsbezeichnung ist Fotojournalist. Ja.
Ah, okay.
Weil ich denke, dass ich aus einer Generation komme, wo du dann eine Meisterprüfung hättest ablegen müssen. Und
um sich Fotograf
zu nennen. Die habe ich nicht abgelegt. Ja.
Okay.
Aber das war wiederum auch, hatte auch nichts mit dem, was ich fotografisch professionell mache, zu tun, sondern das war das Klassische. Die Leute haben im Studio gesessen und. Das sind ja Sachen, die mache ich jetzt mehr oder weniger so zur Regeneration, dass ich sage, ich fotografiere irgendwie schöne Menschen oder porträtiere die.
Ja.
Das hat ja nichts mit meinem Berufsalltag zu tun. Aber es war tatsächlich so, dass das Journalismus an sich ein Thema war, für mich, auch in der Schule.
Mhm.
Problem war nur, ich habe auch volontiert mal beim Radio nach dem Abitur. Mein Idiom ist aber echt, das sitzt. Also ich bin ein Hesse, das lässt sich nur schwer verleugnen. Die Sprachtrainerin ist darüber auch einigermaßen verzweifelt. Und Fernsehen ging natürlich auch nicht, weil da habe ich das Gesicht nicht dazu. Sagten immer alle, das ist gut, dann musst du gucken, was machst du im Journalismus. Ein bisschen studiert, Politik, Geschichte, Journalistik hieß das früher noch. Dachte, vielleicht ist das Schreiben dann so das Thema. Und habe aber immer schon ab 16 hatte ich so für die Lokalzeitung ein bisschen fotografiert.
Okay.
So klassisch Kaninchenzuchtverein, Jahreshauptversammlung. Und da war es damals schon so, wenn du ein Bild dazu geliefert hast nach der Vorstandswahl, dann war der Job an dem Abend viel lukrativer. Weil dafür gab es echt ein paar Mark, die waren besser als das Zeilengeld. Daraufhin kam dann irgendwie mal so ein
also eigenes die Fotolabor. Also die Kaninchen zu
fotografieren, meinst du? Ja, den neuen Vorstand, genau. Manchmal hatten die auch ein Kaninchen auf dem Arm. Also so Sachen, die man heute, glaube ich, überhaupt nicht mehr so aus der Zeitung, wer liest überhaupt noch Papierzeitung von daher, kennt. Und dann bin ich so in diese Fotografie reingerutscht. Dann habe ich das offenbar so bei ein, zwei Lokalterminen so ordentlich gemacht, dass die nächstgrößere Publikation kam. Und irgendwann bin ich dann über die FAZ bei Reuters gelandet. Und der Rest, der ging dann so mehr oder weniger von selbst vorwärts. Das heißt, wofür ich sehr dankbar bin, um Gottes Willen.
Also, du hast praktisch mit deiner Arbeit überzeugt.
Die fanden, glaube ich, die Fotos, die ich da hier und da gemacht hatte, ganz, ganz ordentlich. Ich habe das also ganz gut beschrieben, was da zu dokumentieren galt. Vielleicht hatte ich den großen Vorteil, dass ich aus dem Journalismus kam, also durchaus auch wusste, welches Bild erzählt denn eine Geschichte am besten. Und hatte das riesige Glück, dass ich bei Reuters jemand hatte am Anfang, der mich extrem gefördert hat. Den ich für einen der besten Journalisten im Fotografiebereich halt, Wolfgang Rattay, geht jetzt nächstes Jahr in Rente. Und Wolfgang hat immer gesagt, das Wichtigste in unserem Job, wenn wir diese Berufsbezeichnung nehmen, ist der Journalist nach dem Foto. Dass du tatsächlich erstmal weißt, was ist denn die Geschichte und dann kannst du die mit ein wenig Talent und Gespür entsprechend visualisieren. Und das nicht zu vergessen, das hat mir eigentlich immer geholfen. Also kannst ja auch bei einer Sportveranstaltung, sagst du, okay, da gibt es jetzt irgendwie einen super Fallrückzieher von einem Spieler, der aber leider für die Mannschaft spielt, die an dem Tag 3-0 verliert. wird sich kein Mensch für dein bestes Fallrückzieherbild aller Zeiten interessieren. Mhm. Also das siehst du dann vielleicht irgendwann mal in so einer Best-of-Galerie, das war's dann aber. Und darüber musst du dir im Klaren sein und das musst du in jedem Moment verinnerlichen. Ja? Mhm. Oder dass du zum Beispiel bestimmte Dinge auch unemotional angehst. Also ich kann jetzt nicht die Fotografie einstellen, wenn mein Verein verliert und der gegnerische Stürmer nach dem dritten Tor jubelnd auf mich zurennt, kann ich ja nicht sagen, schläg die Kamera jetzt weg. Das machst du ein oder zweimal und dann bist du natürlich auch karrieretechnisch eher so in der Sackgasse gelandet. Ne? Also das musst du schon, so musst du Emotionen manchmal ausblenden, professionell bleiben und dann geht das schon. Ne? Handwerklich musst du können, was Standards sind. Also ich sage immer, wenn die Leute ihr Handwerkszeug nicht beherrschen, dann brauchen sie nicht anzufangen rumzuspinnen. Also dann wird es mit der großen Karriere nichts werden. Aber das spielt ja jetzt, glaube ich, für sämtliche Professionen eine Rolle. Ne? Also jemand, der wundervolle Holzmöbel machen will, der sollte schon wissen, wie er einen Hobel benutzt.
Ja, das stimmt.
Weil das ist das ist eine persönliche Neugier.
Ja, aber das war mir klar.
Würde gerne nochmal so, ja, aber mit zurück zu dem Kaninchenzüchterverein oder zu der Volksversammlung.
Ach, dazu?
Die Volksversammlung habe ich nie fotografiert. Die waren dann schon rum, als ich so richtig losgelegt habe.
Ja. Nee, weil ich beruflich auch hier und da ein paar Fotos mache und es sind halt dann auch tatsächlich meistens dann von irgendwelchen Konferenzen oder sowas. Und das, da merke ich halt auch, das geht so 5-6 Stunden und dann hat man irgendwie das Gefühl, man steht in der Ecke und dann hat gesagt, okay, jetzt habe ich aber schon mal alles einmal fotografiert und jeden einmal fotografiert und aufregender wird es dann nicht. Also dann wird, klar, vielleicht, also ich sage immer so, will immer so meine Symbolbilder haben und die reden und so weiter und so fort in einer gewissen Darstellungen haben, wo ich dann im Hinterkopf weiß, okay, das brauche ich für meine Zeitung, das brauche ich für meine Homepage oder sonst irgendwas. Aber dann ist halt irgendwann auch Schluss, weil es ist halt jetzt, also ich finde beim Sport, wenn ich jetzt beim Verein von meinen Kids bin oder sowas und mal ein paar Bilder mache, dann hast du immer noch, ich sag mal so, ist ein bisschen vielfältiger, wenn es nur ein Gesichtsausdruck ist, in Anführungszeichen, aber wenn du dann halt die Leute hast, die fast einpenden oder sowas im Publikum bei irgendeiner Konferenz, wird es dann halt irgendwie ein bisschen schwieriger, aber du scheinst ja geschafft zu haben, das auch gut abzubilden mit dem Kaninchen auf dem Arm. Deshalb, aber jetzt mal weg davon, aber die Frage wäre eher so in der Richtung von, was soll ich sagen, machst du dir da Gedanken irgendwie in dieser Situation, auch wenn sie in Anführungszeichen ein bisschen grau ist, ein bisschen eintönig, irgendwie da auch was Besonderes irgendwie rauszuholen? Oder geht es dann schon in die Richtung zu sagen, okay, ich muss das jetzt hier praktisch dokumentieren in der Richtung und das wird jetzt hier, also gut, zurück zu den Anfängen vielleicht, aber...
Also die Mischung, glaube ich, ist ganz entscheidend. Ich erinnere mich an einen Spruch von auch einem alten Kollegen, der war weit übers Rentenalter hinaus einer der besten Fotografen von der konkurrierenden großen globalen Nachrichtenagentur aus München, der Dieter Endlicher, der hat mal zu mir gesagt, Junge, du musst in jeden Termin wie in den Sonntagmorgen-Gottesdienst. Und das war gar nichts Religiöses, sondern da ging es einfach um den Respekt der Situation gegenüber. Und ich glaube, es gibt in Frankfurt keinen Fotografen von den Agenturen oder Tageszeitungen, der mehr von diesen am Anfang monatlichen, jetzt sind es ja nur noch alle 6 Wochen Pressekonferenzen der jeweiligen europäischen Zentralbankpräsidenten oder Präsidentin fotografiert hat. Also ich gehe davon aus, dass es tatsächlich so ist, dass ich die meisten von diesen Sachen fotografiert habe. Und am Anfang mit Wim Duisenberg, das war witzig, der hatte ein sehr entspanntes Verhältnis zum Fotografen und dann wusstest du, es gibt immer irgendwie ein lustiges Bild und da wurde das nicht langweilig, die Stunde da zu sitzen. Dann kam Jean-Claude Trichet, der war fast noch besser, auch absolut charismatischer, netter Typ. Und dann gab es diesen Mario Draghi-Moment, wo Leute dann sagen, das ist so ein bisschen wie der mimikbefreite Kermit, der da sitzt und gestikuliert nicht und dann musst du trotzdem dahin. Und dann kam ja dieser sagenhafte Moment, wo die junge Dame damals im Protest auf den Tisch gesprungen ist und dann musst du halt wach sein.
In dem Moment. Auf deiner Webseite,
genau.
Ne?
Ja, genau. Und okay. Das ist so der Moment, du musst immer damit rechnen, dass sowas passieren kann. Und natürlich gibt es Termine, wo du weißt, die hast du jetzt durchdokumentiert. Da passiert jetzt nichts mehr. Aber du musst vielleicht da bleiben, weil jemand vielleicht doch noch irgendwie eine Torte auf einen Politiker wirft, einen Farbbeutel oder was auch immer. Das ist der journalistische Punkt, weil es ja nicht so ist, dass ich irgendetwas für die Veranstalter dokumentiere, sondern versuche quasi das Paar Augen für all die Menschen, das ist ja bei internationalen Events in Kriegsgebieten oftmals noch extremer der Fall, dass da viel weniger Leute sind und ich bin ja quasi deren Stellvertreter, Augenpaar. Das heißt, ich muss dann schon auch manchmal aushalten. Dann gibt es aber auch Termine, da weißt du, okay, jetzt war der Hauptredner oder die Hauptrednerin war dran und jetzt können wir auch gehen. Also das passiert schon auch. Mhm. Aber du entwickelst in der Zeit auch ein Gespür dafür, wo du sagst, hier passiert heute vielleicht noch was und du bleibst besser noch da. Mhm. Du gehst ja auch bei einem Fußballspiel nicht 5 Minuten vorm Ende, auch wenn es 2-0 steht.
Nee, soll andere geben, also, aber ich gehe nicht.
Es gibt, das gibt's, ja.
Ja.
Also aus der Profession heraus würde ich es nicht machen. Das ist jetzt eine lustige Geschichte passiert. War noch nie bei einem Baseballspiel. Und als ich jetzt zu dieser FIFA-Club-WM in der letzten Woche waren wir dann in New York und dann hatten wir die Gelegenheit, uns mal so ein Baseballspiel anzugucken von den Yankees. Mhm. Und dann lagen die im letzten Inning 5-0 hinten. Lustig, ich hatte mir, weil ich es modisch cool fand, auch so ein Trikot gekauft. Nummer 99, Judge, fand einfach die Kombination cool, hatte keine Ahnung, dass das quasi der aktuelle Gottvater des Baseball ist. Ja, der verdient irgendwie 40 Millionen im Jahr. Also witzig, wenn wir jetzt über Fußballer reden, Peanuts. Und jetzt athletisch ist Baseball ja dazu im Vergleich nix. Naja, in jedem Fall steht 5-0 hinten. Das war zum Sport anschauen langweilig. Aber was faszinierend war, das Drumherum. Mhm. Also da sind innerhalb von 20 Minuten einfach mal 50.000 Leute drin. Und die sind alle durch eine Security-Kontrolle gegangen und das hat alles funktioniert. Dann stehst du nirgendwo und wartest auf was zu essen und zu trinken und es gibt alles irgendwie viel mehr und viel größere Auswahl. Also das kriegen die alles viel besser hin. Diese Gigantomanie stört mich manchmal so ein bisschen in Amerika, aber das kriegen sie gut hin. In jedem Fall, was passiert, um endlich wieder zurückzukommen auf das Wesentliche und nicht früher zu gehen? Wir haben dann gesagt, naja, bevor da so ein Verkehrschaos da aus Brooklyn rausgeht, lass uns lieber gehen. Ja,
lass uns
und dann passiert an dem Abend etwas, was es seit über 50 Jahren in der Geschichte der Major League Baseball nicht mehr gab. Die schaffen es, im letzten Inning noch auszugleichen. Dann macht der Mann, den alle so gefeiert haben, von dem ich das Trikot anhab und ich fand ihn so schlecht, irgend sowas mit einem Walkout, also der verzichtet quasi auf einen Schlag, um dann aber 5 Minuten später im Extra-Inning den Home Run zu schlagen, mit dem die das Ding gewinnen. Und da ist also, da ist Baseball History passiert. Wir waren im Fahrstuhl raus. Das kann ja mal passieren. Alte Weisheit. Hätte ich an dem Abend da gesessen, um zu fotografieren, wäre ich nicht gegangen.
Ja.
Also ich wäre nicht gegangen. Ich hätte gewartet, bis das vorbei gewesen wäre. In dem Fall, ja, wir haben uns aber auch nicht so schlimm geärgert. Wir haben es ja dann draußen in der Bar mitgekriegt und mussten herzlich drüber lachen, weil wir ja auch so ein bisschen dann überführt wurden, ob unsere Unkenntnis des Sports. Ja, also Ignoranz wollte ich es nicht nennen, weil dann wären wir ja nicht hin. Aber ja, wir haben uns jetzt nicht so geschickt angestellt. Und das wird mir beim Arbeiten tatsächlich nicht passieren.
Aber du warst ja glücklicherweise als Gast.
Ich bin natürlich dann auch durch die Straßen gelaufen und habe gesagt, hier, Aaron Judge 99, ich habe es ja vorher gewusst. Also, was wollt ihr mir eigentlich erzählen?
Ich wusste es. Das
ganz klassisch.
Aber das ist halt so ein Punkt, der kommt meistens immer ein bisschen später. Aber ich würde sagen, das passt ganz gut, weil du jetzt von einem, sage ich mal, privaten Moment erzählst, wo du jetzt Baseballs gucken warst und nicht arbeiten. Und wir fragen immer die Leute, die hier sind, in deren Profession oder Leidenschaft, ob es Musiker sind oder Dokumentarfilmerinnen waren hier, kannst du dir so was angucken, ohne den Blick für das Foto zu haben? Weißt du, was ich meine? Dass du da sitzt und sagst, boah, hier hätte ich jetzt und da hätte ich jetzt? Oder kannst du dich zurücklehnen und deinen Hotdog essen und sagen so, ich hab frei?
Also wir kriegen die Mischung hin. Tatsächlich waren wir natürlich mit einer Gruppe Fotografen. Und es war total witzig, weil wir sind zum Teil über Agentur, also wirklich in einem extremen Konkurrenzkampf mit Getty Images, AFP. Und wir waren da so eine Clique von 10 Fotografen von allen Agenturen.
Ja.
Also da reden wir wirklich über extremes sportfotografisches Talent, das da zusammen hin ist. Und natürlich sagen wir dann in dem Moment, wow, das wäre jetzt ein großartiges Bild gewesen, klasse. Ja. Aber da hat jetzt keiner irgendwie noch eine Kamera dabei. Wir haben so ein paar Selfies gemacht und haben uns gegenseitig so ein bisschen mit dem Telefon fotografiert. Aber dass du jetzt permanent alles immer nur in Bildern siehst, das geht ja auch nicht. Also Also ich bin zum Beispiel kein Freund davon, dass dauernd Menschen irgendwie ihr Essen fotografieren und posten. Aber dann gibt's Sachen, die fotografiere ich auch, weil sie einfach so cool gemacht sind oder manchmal auch...
Deine Getränke.
Was, ja, ne, also das passiert schon.
Ja.
Und ich finde das auch nicht schlimm. Ich bin da also weder in der einen noch in der anderen Richtung irgendwie so ein Dogmatiker. Also ich sage jetzt, wenn ich frei habe, dann habe ich frei, dann fasse ich keine Kamera an. Was ich tatsächlich nicht mitmache, ich mache selten Urlaub. Ich bin jetzt nicht so der riesen Urlaubsreisende, weil ich so genug im Flugzeug sitze und unterwegs bin und mich das dann eher anstrengt. Es ist so, dass ich tatsächlich keine richtig große Kamera mitnehmen, wenn ich denn mal verreise. Also dann nehme ich was Kompaktes, Kleines.
Aber wenn du weißt, dass du Urlaub machst, meinst du
ja.
Jetzt? Ne? Okay.
Ja. Ja. Also ich habe schon auch noch eine Kamera dabei, weil mir sind auch schon lustige Sachen passiert. In der Familie mal vor ein paar Jahren auf Sylt gewesen und dann waren wir abends essen und ist allen Ernstes in eine Cessna, in so eine Reihenhaussiedlung geflogen und da reingefallen. Und da ist natürlich nie irgendein Agenturfotograf auf der Insel und ich war halt da. Und es war schon eine spektakuläre Geschichte. Es ist Gott sei Dank nicht so viel passiert. Mhm. Also es sah aber spektakulär aus. Und da war ich schon froh, dass ich eine Kamera dabei hätte, ein Bild machen konnte und das übers Laptop damals schicken. Heute ist das technisch ja noch einfacher, geht direkt aus der Kamera. Ja. Aber dass ich jetzt die großen Kameras mitschleppe, das mache ich nicht im Urlaub.
Das heißt, dass du im Urlaub nochmal...
Ich habe was Kleines, Kompaktes dabei.
Ja, also nee, ich meine, da hast du nochmal kurz gearbeitet.
Und ist so der Klassiker, so ein altes Reuters-Sprichwort. Guck immer, dass du noch ein bisschen Akku hast und hab irgendwas zum Fotografieren dabei in case of plane crash. Das ist so dieser Klassiker.
Ja, okay.
Und in dem Fall ist dann tatsächlich ein Flugzeug ab. Also man kann es ja auch nicht erfinden. Ne? Aber ja.
Hast du quasi die Urlaubskosten reingeholt über das Foto?
Naja, mein Urlaubsgeld war ja bezahlt. Also gab noch ein Krabbenbrötchen extra.
Ja, genau.
Ja,
ist okay.
Ja, aber das ist, weil wir haben ja ein paar schon mal da gehabt, die dann bei Musik hören oder Filmemacher, die sich Filme angucken, die dann schon mit einem anderen Auge drauf gucken, ne? Weil, oder der Steve ja auch, der hört sich auch anders Musik an als.
Also ich tue das schon auch, aber ich versuche das auch so. Also ich meine, sonst hörst du ja nie auf, ne?
Ja,
und du musst auch zwischendurch einfach mal Luft holen und abschalten.
Das ist ein Teufelskreis, ja? Da kommt man ja gar nicht mehr zur Ruhe.
Die Abwechslung ist schon extrem. Also was für mich krasser ist oder was spannender ist, wenn ich zum Beispiel. In der Regel, wenn wir bei Reuters so Kriegs- und Krisengebiete, wenn wir dahin zum Arbeiten gehen, ist das Zeitfenster so zwischen 3 und 4, maximal 5 Wochen. Also die wenigsten 5. In der Regel 14 Tage, 3 Wochen, 4, 5 ist dann schon das Extrem.
Mhm.
Und ich bin dann zum Beispiel jemand, viele, die sagen dann, sie brauchen dann 4 Wochen komplett, müssen komplett abschalten. Und ich mag es dann zum Beispiel ganz gern, gab dieses Beispiel, als unsere Tochter geboren wurde, mal eine Weile habe ich keinen Krieg fotografiert und dann war Kate irgendwann 4. Dann habe ich 2015 hatten wir eine Situation mit dem Islamischen Staat an der türkisch-syrischen Grenze mit Kobane, so eine kurdische Stadt, die da, also das war heftig, da wurde gekämpft und dann war es so, dass sie gefragt haben, Kai, könntest du da irgendwie arbeiten gehen? Und dann habe ich da 4 Wochen Krieg fotografiert und bin, glaube ich, montags nach Hause gekommen und bin dann dienstags abends ins Stadion. Da war, glaube ich, Pokalspiel Eintracht gegen Gladbach. Und dann kam ich da hin und die Kollegen hatten dann irgendwie so auf Social Media so gesehen, ich bin da quasi gerade am Krieg fotografieren und dann tauche ich da auf und dann guckt die mich so an. Ne? Soll das mal freimachen? Sag ich, nee, das ist genau das Beste zum Resetten, ist, dass du dann wieder in was Normales zurückkommst und nicht irgendwo sitzt und die Gedanken dauernd auch irgendwie wie so ein Brummkreisel im Kopf sind. Ich habe das große Glück, Freunde, Familie, wenn ich über Sachen reden will, die merken das, dann sind die da und dann kann ich das mit denen klären, aber die würden mich zum Beispiel auch jetzt irgendwie löchern oder da ständig mit Fragen auseinandernehmen. Wenn die merken, ich habe jetzt keine Lust darüber zu erzählen, dann lassen die mich alle in Ruhe. Von daher ist das Umfeld bei mir ganz gut, aber abschalten kann ich dann besser im Prinzip, wenn ich was komplett Gegensätzliches dann auch fotografiere und dann bin ich wieder relativ zügig entspannt.
Aber da eine finde ich wichtige Frage gerade an der Stelle. Hast du gerade erwähnt, diese ganzen Kriegsfotoreportagen, nenne ich es jetzt mal. Und mit Reuters, wirst du dann dahin geschickt oder suchst du dir das auch aus?
Also Reuters ist schon immer so, dass du nie in Krieg geschickt wirst. Also die wissen, dass in unserem Fotografenpool gibt es Kolleginnen und Kollegen, die sind dazu bereit und die hinterlegen auch ihr Interesse, dass sie das machen würden, aber die Firma würde niemals hingehen und würde sagen, du musst da jetzt hin.
Okay.
Also es gibt ganz viele Kolleginnen und Kollegen, für die das auch gar nichts ist, aber da käme niemals auf die Idee, jemand zu sagen, das musst du jetzt aber machen. Okay. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Also diejenigen, die da sagen, wir sind da dabei, die haben ein grundsätzliches Interesse hinterlegt, aber auch dann funktioniert das schon noch so nach dem Motto, wäre das jetzt für dich okay, passt das jetzt? Ja. Also da passt die Firma schon extrem gut auf. Also auch mit dem das Drumherum, also du hast eigentlich erfahrenes Security-Personal dabei. Wir müssen alle 2 Jahre im Prinzip ein sogenanntes Hostile Environment Training erneuern, wo du eben über bestimmte Gefahren in so Situationen neu aufgeklärt wirst, wo ein extremer Schwerpunkt auf einem wirklich guten Erste-Hilfe-Drill ist, also nicht so ein klassischer Erste-Hilfe-Kurs, den ich brauche, um Führerschein zu machen, sondern wir reden da schon, wie man schwerste Verletzungen schnell versorgt, um jemandem gegebenenfalls so lang das Leben zu retten, bis da professionelle Hilfe kommen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du zum Beispiel da jetzt irgendwie da auch mal deine Trainings oder so verpasst, dann disqualifiziert dich das auch erstmal, bis du wieder auf dem neuesten Stand bist. Einfach du kannst das Risiko nie eliminieren, aber du kannst natürlich versuchen, verschiedene Risiken zu reduzieren. Und da ist die Firma super supportive. Und ich bin zum Beispiel auch jemand, der denn in bestimmten Situationen sagt, vielleicht bin ich momentan körperlich nicht so fit oder vielleicht belastet mich gerade irgendwas anderes. Vielleicht ist es besser, wenn ich die nächste Schicht in 4 Wochen erst mache und jetzt nicht gehe. Ja? Und genauso gehen aber auch manche Sachen spontan, weil es eine Notsituation gibt, dass jemand krank ausfällt oder sich verletzt und du musst eine Lösung finden, wie du dann eine Kollegin oder einen Kollegen temporär ersetzt. Und dann gibt es ein paar Leute, die dann angerufen werden, sagen, hier, wie sieht's aus? Ist natürlich Frankfurt für mich als Location immer so ein bisschen prädestiniert, weil ich hier im Prinzip jeden Tag überall hinfliegen kann. Ne?
Mhm. Aber war das auch, hast du gerade erwähnt, mit deiner Tochter, als die geboren wurde, war das dann auch ein Grund, das nicht zu machen, weil du gesagt hast, keine Ahnung, ist zu gefährlich oder ist...
Ja, das ist das eine. Also ich will, also ich meine, du hörst ja nicht damit auf, weil du dann Kinder kriegst. Also das war nicht der Punkt. Muss dazu sagen, Kates Mama arbeitet auch in der gleichen Firma und ist da in einer sehr verantwortungsvollen Position. Hat mich auch so kennengelernt und hat ein großes Verständnis für das, was ich mache. Also das ist all das, was ich im Prinzip mache und was ich in meinem Beruf auch geschafft habe. Das wäre nicht gegangen. Das sagen ja viele Leute und ich bedanke mich, weil ich jetzt irgendwie als Schauspieler den Oscar gewonnen habe bei Mama und Papa und meiner Family. Tatsächlich glaube ich, wenn du das unbedingt willst, kannst du in bestimmten Professionen schon allein gut klarkommen. Aber wenn du in dem, was ich mache, gerade mit diesen Kriegs- und Kriegsfotografie-Einsätzen, wenn du da nicht weißt, dass du eine total rückhaltlose Unterstützung hast und dass die Leute dir dann eben nicht auf die Eier gehen, so nach dem Motto, das ist aber gefährlich und muss das sein und warum schon wieder, dann würde das nicht funktionieren. Oder du würdest immer mit einem schlechten Gewissen fahren und dann fotografierst du nicht so unbefangen, wie du das vielleicht müsstest. Und die haben mich da immer unterstützt, die haben mir da immer geholfen. Das ist jetzt so, mittlerweile ist Käthe 14 und ist ein sehr kluges, schnelles, aufgewecktes Mädel und die sagt dann schon auch mal, wow, Papa, echt jetzt? Aber ist okay, ich weiß. Aber dann ist der Deal auch gemacht. Zum Beispiel, das ist so eine Sache bei mir. Wenn ich sage, ich gehe da jetzt hin 3 Wochen oder 4 Wochen und dann gehe ich nach 3 oder 4 Wochen und ich sage, ich fliege am 1. Oktober zurück, dann fliege ich am 1. Oktober zurück. Es sei denn, es gibt jetzt keine Flüge oder was, das ist was anderes. Aber eigentlich ist das dann so geplant. Und wenn dann jemand kommt und sagt, pass mal auf, aber wenn du bis zum 3. bleibst, gewinnst du noch einen Pulitzerpreis oder sonst was, dann ist das nicht die Arroganz, dass ich einen habe, dass ich sage, muss ich nicht, sondern ich versuche so ein bisschen auch meine Strukturen zu behalten. Ich war jetzt über Weihnachten und Silvester relativ kurzfristig, weil es die Situation eben gab, wie ich sie vorhin geschildert habe, an der israelischen Front mit Gaza.
Ja.
Und habe dann gesagt, ich kann das machen, das ist gar kein Problem, aber egal was passiert, ich werde am 18. Januar zum Geburtstag meiner Tochter zu Hause sein. Und ich habe am 11. Januar schon den 80. Geburtstag meines Papas ausfallen lassen. Der hat mir das Gott sei Dank verziehen und ich habe ihm versprochen, dass wir dann spätestens, wenn er den 90. feiert, bin ich in Rente und dann gibt es für mich auch keine Ausrede mehr. Aber es war tatsächlich so, weil da ging es ja dann um den ersten Geiselaustausch und der fand tatsächlich am 19. Januar statt. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, dann sollen das die Leute fotografieren, die dann da sind. Aber ich habe meiner Tochter versprochen, ich bin am 18. Januar zu Hause. Weil wenn ich das Versprechen nicht einhalte, dann wird die das nächste Mal nicht sagen, ja, mach, sondern dann wird die sauer sein, völlig zu Recht. Und so ein bisschen Verlässlichkeit haben dann schon auch die Leute so drumherum verdient, weil die haben es, glaube ich, mit mir schwerer als ich umgekehrt mit ihnen.
Und ist ja wahrscheinlich auch für dich wichtig, diese Struktur zu halten, um überhaupt, weil wenn man sich von seinen, sag ich mal, seinen Wegen abbringen lässt, involviert man sich ja auch emotional irgendwie anders, oder? Ich meine, wenn man sagt, so eine schwierige Situation zu dokumentieren und sich dann halt dafür die Rahmenbedingungen zu schaffen, um auch, sag mal so, ja, du erstmal gewissen Abstand auch zu haben, um das zu dokumentieren zu können, überhaupt, ist das auch ein Thema für dich?
Du hast, sagen? Also das Verrückte ist ja, ich habe leider jetzt vergessen, wer es gesagt hat. Bekannter alter Deutscher, ich glaube Hans-Joachim Friedrich war es. Der hatte zwei kluge Sätze für Journalisten parat. Der eine war dieser Klassiker, mach dich nie mit einer Sache gemein, auch wenn es eine gute ist. Und dann ist diesen Spruch quasi cool zu bleiben, ohne kühl zu werden. Also du musst bestimmte Dinge emotional zulassen, aber das darf dich natürlich nicht in die eine oder andere Richtung beeinflussen. Weil je nachdem, wo du dich gerade bewegst, auch in einem Kriegsgebiet, ist es relativ leicht, schnell eine Partei zu ergreifen. Also das ergibt sich oftmals aus der Situation, wo ich mich gerade befinde. Ja? Und das ist ganz schwierig. Ich werde es nie vergessen mit das erste Embedment mit den Amerikanern. Da war immer meine größte Angst, was passiert beispielsweise, wenn mir in entweder einer lebensbedrohlichen Notsituation oder auch vielleicht in der ganz allgemeinen ein Soldat irgendwie hilft. Und zwei Tage später komme ich in eine Szene, wo der seine sogenannten Rules of Engagements, also seine Verhaltensregeln im Einsatzfall, wenn der die missachtet und beispielsweise jemanden verletzt oder tötet, ohne dass das in der Situation nötig gewesen wäre. Und ich das quasi bezeuge. Wie verhältst du dich denn dann, wenn der Mensch dir vielleicht einen Tag vorher das Leben gerettet hat? Und da bin ich echt dankbar für, dass ich nie in so einen Konflikt gekommen bin. Also dass mir Gott sei Dank so Situationen bisher erspart geblieben sind, weil ich glaube, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Und du musst ja objektiv bleiben und ich versuche das immer. Aber Fakt ist natürlich auch, meine fotojournalistische Arbeit, die ist das Einzige, was objektiv ist, ist das Glas vorne an der Kamera. Weil letztendlich entscheide ich ja, wo wende ich meinen Blick hin. Und damit selektiere ich ja schon. Ne? Und ich kann versuchen, objektiv zu bleiben. Es gibt ein ganz spannendes Beispiel. Vor ein paar Jahren gab es diese wilden Proteste rund um die EZB-Eröffnung mit den brennenden Polizeiautos und. Da hatte ein Fernsehsender hatte gefragt, ob sie mich begleiten können, um eine Reportage darüber zu machen, wie ich mich in so einer Situation verhalte, wie ich arbeite.
Also dich filmen, während du Fotos machst.
Und das ist schon relativ früh extrem eskaliert und das Team hat gesagt, das ist uns zu gefährlich, wir sind hier raus.
Ach so, weil die
Das war okay. Wirklich wild. Also, da ging es schon ordentlich zur Sache. So Helme auf und Tränengas, was du in Deutschland sonst nicht so oft hast. Da hatte ich die Maske zu spät auf und dann war es mir erstmal schlecht. Und dann habe ich aber gearbeitet. Dann ging es rundum und mit Steinen und Farbbeuteln auf die Polizeibeamten. Dann hat der vor der EZB schnell haben die ersten Polizeiautos gebrannt und. Dann habe ich gesagt, ja Kai, wenn es nicht mehr so wild ist, kannst du uns Bescheid sagen. Nicht so, dass ihr seid ja auch goldig.
Also das Kamerateam haben gesagt.
Ja, ja. Okay, und dann okay. Ich kann jetzt halt auch noch auf die aufpassen. Ich muss meine Arbeit machen. Und dann habe ich fotografiert und dann gegen Mittag wurde es ruhiger und nachmittags und die Unruhen waren, sagen wir mal so zwischen 7 und 11. Und am 13 oder 14 Uhr gab es auf dem Römer eine Großdemo. Über 30.000 Menschen, die einfach nur gegen die Fiskalpolitik demonstriert haben. Mit Transparenten, friedlich, laut, aber keinerlei Gewalt. Und dann hatte ich gesagt, hier, also ich bin jetzt hier, wenn ihr Interesse habt. Und dann kamen die, sagen, ja, aber wer braucht denn jetzt diese Bilder? Das ist doch langweilig. Das ist objektiv erstmal nicht falsch. Fakt ist aber, dass ich für eine große internationale Nachrichtenagentur arbeite und ich habe erstmal alles, was ich so sehen kann, zur Verfügung zu stellen. Und dann kann jeder entscheiden, was er publiziert. Mhm. Mal davon abgesehen, dass es ja auch unfair ist, dass irgendwie 500 Leute raubend und brandschatzend durch die City ziehen und da ihr Mütchen kühlen und Sachen kaputt schlagen. Und 30.000 Menschen mit einem berechtigten Interesse gegen irgendwas protestieren und dann würde ich die ignorieren, weil sie eben kein Chaos veranstalten, das ist ja falsch. Mhm. Das wäre ja also meiner journalistischen Sorgfaltspflicht ein Bärendienst erwiesen. Also muss ich erstmal alles dokumentieren und dann können die Medien, die uns benutzen, die können entscheiden, worauf sie zurückgreifen wollen. Aber das selektiere ich nicht vorher, das ist nicht mein Job. Also diese Professionalität, die musst du dir bei jedem emotionalen oder manchmal ist es ja gar nicht so sehr dieses Psychische, manchmal bist du einfach K.O., manchmal bist du müde, ja, wenn du seit 10 Stunden unterwegs bist.
Ja, ja, ja. Tobi,
und also ich, oder auch beim Sport. Ich hatte letztes Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris, glaube ich, mal einen Tag, da bin ich 22 Kilometer nur innerhalb dieses Stadions gelaufen, von einer Disziplin zur anderen. Hm. Ja, Gott im Himmel, ich bin ja keine 25 mehr, da bin ich schon abends auch schön im Sack. Aber so richtig. Und dann ist es halt so, dann schläfst du 5 Stunden, dann fängst du am nächsten Morgen wieder an. Das machst du 14 Tage. Das sind dann all für die Leute, die sagen, oh, du hast ja super bei so Olympischen Spielen, du bist ja immer in der ersten Reihe. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich gucke es mir halt auch nicht an, sondern ich versuche es zu dokumentieren für all die, die nicht vorm Fernseher sitzen können, geschweige denn im Stadion sitzen können. Ja. Und dann den Moment nicht zu verpassen. Also das ist ja so ganz viel, was da so kumuliert.
Aber ich finde, so viele Fragen kommen, ich komme auch gar nicht hinterher.
Ich auch nicht, aber gerade bei diesen, weil du gerade diese Krawalle angesprochen hast, so und davor waren wir auch bei diesem Kriegsthema. Was mich da interessieren würde, also klar wird da wahrscheinlich ein wenig darauf geachtet, dass du da vielleicht, ich sag einfach mal, Presse bist, ne, oder halt eine Kamera hast und das irgendwie dokumentierst und du bist jetzt vielleicht dann in so einem Moment nicht die erste Person, die irgendwie attackiert wird. Sag ich das nur mal so, ne? Deswegen kommt gleich die Frage. Oder es gibt ja auch Bilder, wo dann irgendwie Leute haben eine kugelsichere Weste mit Presse oder Press drauf oder so, ne, dass man halt weiß, okay, bitte auf die vielleicht nicht schießen, warum auch immer. Aber du bist ja schon mittendrinne. Also jetzt auch, nehmen wir jetzt als Beispiel mal die Krawalle oder meinetwegen auch irgendeine Kriegssituation. Du bist da mittendrin und mal hart gesagt, achtet da keiner drauf, wenn da Steine geschmissen werden oder Molotow-Cocktails oder sonst was, was da so fliegen kann, dass du da einen Presshelm auf hast.
Tatsächlich macht dich das manchmal sogar eher zum Ziel für beide Seiten. Also wenn wir jetzt, gehen wir mal auf die Krawalle zurück, da passiert es nicht selten genug, dass du von beiden Seiten auf die Löffel kriegst. Bei der EZB-Beispiel zum Beispiel gab es vor dem ersten Revier, wurden ja dann auf einmal, gibt es ja dieses bekannte Bild, wo die 6 Polizeiautos brennen.
Ja.
Und ich war halt da und dann waren das 6 junge Leute und dann hat mir einer so einen Zimmermannshammer gezeigt, also mit der Spitzenseite und mit der flachen. Dann mach ein Foto, wenn die Dinger brennen, wenn du vorher drauf drückst, benutze stehen. Naja, dann hast du so einen Kanuhelm auf, dann weißt du, der hält jetzt nicht.
Mhm.
Dann hat zum Beispiel, ein Kollege gesagt, er ist wieder, dass er mit meinem Stirnacken mir das Leben gerettet hat. In Hamburg war dieser G20-Gipfel.
Mhm.
Und da war im Schanzenviertel gab's wilde Krawalle und dann habe ich was fotografiert. Wasserwerfereinsatz, ein Punkerpaar hat sich davor geküsst. So viele Details auch in dem Bild. Er hatte so ein Tattoo, Eat the Rich. Und ich hatte mit denen so eine Kommunikation, ob das okay ist, dass ich so fotografiere. Und die fanden das cool, es war kein Problem. Und dann ist aber hinter mir jemand vorbeigelaufen und auf einmal tut es einen Schlag. Und ich habe gedacht, Gott im Himmel, was war das jetzt? Und ein Kollege, der das gesehen hat, sagte, also entweder hatte der Typ in seinem Sack irgendwie einen Helm oder eine Bowlingkugel oder was. Und hat dann, weil ich das fotografiert habe, hat mir das Ding auf den Schädel geschlagen. Und wenn ich da keinen Helm aufgehabt hätte, wäre ich mausetot gewesen.
Mhm.
Und in anderen Situationen, in bestimmten Kriegsgebieten, hilft es tatsächlich nicht wirklich. Also da wirst du eher zum Ziel. Ne? Also wenn du in der Ukraine in einem Schützengraben bist und du bist in einem Schützengraben, wo über Small Arms Fire, also über Sturmgewehre oder wie auch immer, mit dem Gegner auf der anderen Seite eine Auseinandersetzung stattfindet. Also wenn da ein gegnerischer Sniper sehen würde, da hat einer eine Weste mit Press an, ich kann nicht mir gut vorstellen, dass der durchaus auch mit Wonne auf mich zielen würde. Du hast das in ganz vielen Situationen, hast das auch im Stadion, dass du was fotografieren willst und dann kommen Leute, die meinen, die sagen dir jetzt, was du zu fotografieren hast oder was du nicht fotografierst. Und ich finde das manchmal echt grenzwertig. Also es ist wirklich grenzwertig. Ich bin jetzt niemand, der sich körperlich verstecken muss oder Angst hat. Ich könnte durchaus mein Mann stehen, wenn ich das muss. Aber ich finde eine grundsätzliche Bereitschaft gegenüber Journalisten, die Szenarien dokumentieren, Gewalt ausüben zu wollen, das ist schon echt bedenklich. Weil, also selbst wenn jetzt nehmen wir so einen Demonstrierenden, der Gewalt ausübt, würde mich mal interessieren, wie der reagiert, wenn ich wüsste, wo der arbeitet. Ich komme da hin und springe ihm auf den Schreibtisch und drehe ihm gegen den Kopf. Ich meine, wahrscheinlich würden alle sagen, ja, was fällt dir denn ein? Ja, okay. Aber letztendlich tue ich auf der Straße nichts anderes als das Dokumentieren. Da stehen Polizeibeamte, da stehen Menschen, die protestieren. Aber das ist ja auch wieder so ein Phänomen, ne? dass manche Menschen aus einer religiösen, aus einer politischen, von mir aus auch sogar aus einer Sportverein sympathisierenden Grundhaltung der Meinung sind, dass alle um sie rum sich in der Auseinandersetzung mit ihnen an Regeln zu halten haben, während sie keine Regeln einhalten müssen. Mhm. Oder dass es nicht in Ordnung ist, wenn irgendjemand ihnen gegenüber eine Form von physischer Gewalt ausübt, während es völlig legitim ist, wenn sie jemandem auf die Backen hauen. Da frage ich mich dann schon manchmal, wo hier und da das Selbstverständnis herkommt. Ne? Und wenn dir das dann als Journalist passiert, und da gibt es ja nun auch Kolleginnen und Kollegen, die stehen jetzt nicht ganz so stabil wie ich, das ist schon fragwürdig. Und das macht es ja auch nicht einfacher. Also gerade in Zeiten, wo wir alle froh sein sollten, dass es Menschen gibt, die sich in so Situationen bewegen, um das zu zeigen, was da tatsächlich passiert. Ja? Und da sind ja so Demonstrationen und so noch das kleinere Problem. Ja. Und das ist verrückt, da wo man oft diskutiert, dass das so schlimm ist. Ich habe ja in Hongkong diese Unruhen fotografiert. Was heißt Unruhen? Die Leute haben da versucht, irgendwie sich dieser China-Umklammerung zu widersetzen. Aber selbst die Polizei, die da ja eher aus dem Diktat kommt, die ist im Umgang mit der Presse viel zurückhaltender, als das hier ist. Hm. Also hier auch 80% auf Demonstrationen der deutschen Polizisten, die werden erstmal körperlich aktiv, bevor sie sich mit mir argumentativ auseinandersetzen. Was eigentlich auch nicht richtig ist.
Ja. Ach so, obwohl die wissen, dass du quasi
Presse bist. Hat letztens mal jemand gefragt, in welchem Land bei Unruhen denn seitens der Polizei für mich am unangenehmsten waren. Also am meisten habe ich in Deutschland bis jetzt auf die Kutte gekriegt. Und nicht in Russland, nicht in Hongkong, nicht in Südamerika. Wer weiß, wo ich überall war. Tatsächlich hier.
Wow. Trotz quasi...
Genau. Presseausweis. Das interessiert dann. Und ich kann ein Stück weit verstehen, woher die Intention kommt, weil es gibt auch genügend Bilder, wo sich ein Polizist gegen jemanden zur Wehr setzt oder dem es einfach reicht, weil er zum fünften Mal beschimpft worden ist und angespuckt worden ist. Mhm. Und ich mache dann vielleicht ein Bild, wie der einmal schreit und dann schreibt irgendjemand drunter, das Polizeigewalt. Das ist weder das, was mein Bild zeigt, noch was ich damit vermitteln will, aber das kann jemand dann einfach mit zwei Zeilen darunter interpretieren. Und das ist natürlich auch nicht in Ordnung, dass ich jemand davor schützen will, weil der vielleicht auch nur seine Arbeit ordentlich macht, ohne dass er grundsätzlich jeden Demonstranten irgendwie verwamsen will. Ja. Das kann ich durchaus verstehen, aber tatsächlich bin dann ich in dem Fall auch sein falsches Ziel. Ne?
Ja, 100%. Ja, ich fand es nur gerade interessant, dass das so, ich habe letztens, ich weiß gar nicht, wie der Film hieß, aber ich habe so einen Film gesehen, wo so ein Pressefotograf auch, glaube ich, so eine Special Force begleitet quasi und dann halt immer dabei ist und auch da wirklich, also nee, ich glaube, das Hauptthema war, dass der Typ hat eine Fotografin noch dabei gehabt, die quasi angelernt wird und die waren halt wirklich in den, klar war es halt, war ein Film, so, das heißt, die waren in den schlimmsten Situationen unterwegs, aber da ist halt auch, und ich fand es halt krass, wenn ich dann so ein bisschen deine Bilder anschaue, unter anderem halt diese ganzen, ich sage es einfach mal, Kriegsreportagen, Fotos, war für mich so dieses, okay, warte mal ganz kurz, das eine war ein Film, Das andere ist halt echt, ne, wenn man deine Fotos sieht und wir dich heute Abend hier haben, ist halt so dieses, okay, da ist halt jemand, der war dabei.
Ja, es ist zum Beispiel noch eine ganz, wirklich, ganz andere Geschichte. Du guckst so einen Film an und dann gibt es zum Beispiel aus der Ukraine gibt's Bilder, da denkst du eigentlich, du bist jetzt hier, das ist 2023, 2024, mhm, aber diese Kulisse ist wie in dem Film Im Westen nichts Neues.
Ja,
und da geht's, okay, da geht's ja, um Weltkriegsgeschichten, aber die kahlen Baumstümpfe, Reste, das ist eins zu eins das, was heute auch noch passiert. Nur, dass natürlich mittlerweile die Kriegsführung eine hochtechnisierte ist. Du bist in so einem Schützengraben, versuchst da irgendwie zu dokumentieren und auf einmal geht's los und dann wird geschrien, Drone, Drone, Drone. Und dann weißt du, oh, das ist jetzt blöd, weil ist das eine Aufklärungsdrohne, ist das eine Kamikaze-Drohne, ist das eine Drohne, die irgendwas fallen lässt. Und dann sind alle, da sind alle unterwegs in den nächstbesten Unterstand. Dann rennst du in den Unterstand rein und früher war das ein Unterstand und dann war das okay, wenn das nicht direkt einen Impact gab. Aber mittlerweile geht das ja gar nicht mehr so, dass du da reingehst und einmal um die Kurve, sondern du musst ja mehr oder weniger durch ein sackdunkles Labyrinth, bis du in so einem Schutzraum bist, weil die Drohne kann ja da auch reinfliegen sonst, wenn es da eine Sichtbarkeit gibt. Ne? Und das sind Sachen, die darfst du nicht vergessen. Also es ist mittlerweile alles viel, viel, viel komplexer. Und dann das, was du in einem Film siehst und so Verletzungen, die dann Menschen in Filmen haben, die dann da schreien und liegen und so. Die Verletzungen, die gibt's, die dokumentierst du gelegentlich auch. Das Schreien ist seltener. Also dieses, also natürlich ist die Akustik eine ganz andere als in Dolby Surround, wenn geschossen wird, wenn Dinge explodieren. Aber du nimmst es ja dann mit viel mehr Sinn wahr. Im Fernsehen oder auf der Leinwand siehst du es und du hörst es. Aber dann riechst du es, dann atmest du durch den Mund ein, dann fängst du an, das zu schmecken. Und was halt der große Unterschied zu dem ist, was wir im Film sehen, in der Regel wird leise gestorben. Der Mensch, der auf so einem Schlachtfeld verletzt ist und schreit, um den musst du dich als letztes kümmern, weil der hat offenbar noch einen ziemlich intakten Kreislauf.
Wow. Ja.
Die da liegen und du hörst nichts mehr oder es ist nur noch gewimmert, da wird es meistens schneller dunkel. Und also das kriegst du dann schon mit. Ja? Also um dich rum sterben Menschen. Nicht wie im Film immer so nah. Und manchmal bist du auch tagelang unterwegs und dokumentierst eher das, was um dich rum ist. Was ich aber auch wichtig finde, die Menschen abzubilden, die in der Situation nicht mit Waffen und Uniform leben oder sich bewegen, sondern die womöglich noch in ihrem Häuschen da sind und die alt sind und sagen, wir gehen ja nicht weg, egal was passiert. Und du versuchst mitzukriegen, wie andere Menschen, die überzeugen, versuchen, das da wegzugehen, weil es gefährlich ist. Und das ist manchmal schon extrem berührend. Dass Soldaten, die in einen Fronteinsatz gehen, genauso wie Journalistinnen und Journalisten, die sich dafür entscheiden, das zu machen, dass die mit dem Risiko leben, verletzt zu werden oder zu sterben, darüber muss man sich absolut selbst im Klaren sein. Aber es ist auch nicht so, dass dir da wie in so einem klassischen John Wayne Western dauernd die Kugeln um die Ohren fliegen. Also das ist auch Quatsch. Also das ist auch so ein Bild, das existiert nicht. Und diese Schutzweste, gerade diese mit dem Presse, die sind ja meistens blau mit den Platten, die hast du tatsächlich nicht an, weil jemand vielleicht auf dich schießt. Also wenn du in der Situation bist, dass dir jemand mit so einem Sturmgewehr begegnet und schießt, die Platte würde das aushalten. Aber das wäre trotzdem blöd, weil die physikalische Kraft von diesem Einschlag, die würde dich trotzdem von Beinen nehmen und extreme Probleme verursachen. Aber die Weste hast du hauptsächlich an für Dinge, die aus der Luft kommen und explodieren, Schrapnell und das, was da so in die Gegend fliegt. Also wenn du in einem Kurzwaffen-Battle endest oder steckst, dann bist du zur falschen Zeit am falschen Platz, auch in der Reportage. Das sieht man ja auch ganz selten, also dokumentiert, weil da gibt es ja dann schon immer noch. Und das ist wirklich spannend, wie viel 50 Meter an der Front ausmachen können oder ein Häuserblock. Das kann man sich nicht vorstellen. Und das ist dann eben nicht mehr wie im Film. Also im Film ist es dann entweder front on, in your face oder es ist Etappe und da, wo du dich in so einem Kriegsgebiet hauptsächlich bewegst, das ist eigentlich genau die Zone in der Mitte. Und die ist nicht ungefährlich, weil selbst im Rückzug ist es immer so, dass du nicht weißt, was kommt denn jetzt zum Beispiel Artillerie von der anderen Seite, wo landet das? Das sind ja oft auch, ist ja nicht gezielt gefeuert. Also wenn Kriegsparteien mit so Mörsergranaten arbeiten, die so zwischen 800 Metern und vielleicht 2,5 Kilometern im Winkel angestellt sind, das ist nicht so genau auszurichten, wo das landet. Ne? Wir reden ja nicht immer über leitgesteuerte Cruise-Missiles, die da durch die Gegend fliegen.
Ne? Kann man sich auf sowas vorbereiten?
Ja, du musst dich auch darauf vorbereiten. Also eine Kollegin hat mir mal erzählt, die war dann ganz schockiert in der Ukraine, sagt sie. Aber die Wucht von so Explosionen, das war mir gar nicht so bewusst. Da sag ich, naja, dann hast du vielleicht in dem einen oder anderen Training nicht gut genug aufgepasst und zugehört. Ne? Und du kannst auch, also es gibt so Verhaltensregeln, wie bewege ich mich, wie werfe ich mich auf die Erde, was suche ich für ein. Aber dann am Ende ist es auch alles ein bisschen eine Frage von Glück und Pech. Nehmen wir meinen letzten Einsatz an der Bachmut, Chasiv Yar, jetzt auch an die Russen gefallen, 1,5 Jahre, nachdem ich das letzte Mal da war. Schwer zugänglich, das Gebiet, Glück, ukrainische Militärpressesprecher uns gesagt, ja, jetzt so und so könnt ihr da nochmal hin und immer wieder und auch diese, unsere Security, okay, wir können für eine Stunde und dann müssen wir da wieder raus. Und was dazu führte, dass dann Kolleginnen und Kollegen von konkurrierenden Agenturen gesagt haben, Mensch, die haben jetzt seit 4-5 Tagen da so einen Lauf, wir müssen da auch hin. Und da hat das noch 1-2 Tage gedauert, bis sie soweit waren. Und zu der Zeit war ich aus meiner Schicht raus. Und 3 Tage später ist dann ein Kameramann von einer anderen Agentur ums Leben gekommen. Wir haben da quasi 14 Tage jeden Tag gearbeitet in einem Umkreis von 100 Metern. Also das ist, manchmal liegen da wirklich Glück und Pech ganz, ganz nah beieinander.
Aber ich meine auch mental. Also wenn du, bevor du in den Flieger steigst, klar, du hast, keine Ahnung, sag ich mal, so die nüchternen Sachen wie Equipment und was auch, ich meine, du brauchst wahrscheinlich da auch ganz anderes Equipment, als wenn du ins Stadion gehst.
Ja.
Ja, ich habe das auch mal gesehen. Ich habe mal eine Reportage gesehen über Kriegsberichterstatter auch mit, dass die, auch über die Kamera Sachen hinaus, was sie mitnehmen müssen und so weiter und so fort. Und dass man sagt, okay, ich steige jetzt hier, ich überspitze es mal, in der Zivilisation, in der Situation, in den Flieger mit meinem Koffer, komme dann an und steige dann da aus, bin dann noch vielleicht am Anfang in so ein bisschen geregelten Bahnen und die verlässt du dann und dann bist du, sag ich mal, 3 bis 5 Wochen oder 2 bis 5 Wochen in Anführungszeichen jenseits der Zivilisation oder in einem Ausnahmezustand, was es ja definitiv ist. Kannst du, wenn das jetzt zu weit geht, aber wie bist du so mental, hast du da irgendwie so gesagt, okay, oder sagst du, okay, ich habe jetzt die Erfahrung? Nee, Erfahrung, da will ich gar nicht drauf eingehen, aber so zum Beispiel bei deinem ersten Einsatz oder auch anderen Einsätzen, hast du da irgendwie so dieses, kann man sich da überhaupt, also mental drauf vorbereiten, ne? Also diese Seminare, Workshops und so weiter und so fort ist das eine, aber auf der anderen Seite für dich, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt nicht zu Olympia oder ich gehe jetzt nicht zu Club-WM oder sonst irgendwie oder Champions-League-Finale, sondern ich gehe jetzt wirklich in ein Kriegsgebiet, wo ganz andere Risiken herrschen. Wie gehst du in so eine Situation rein?
Also du musst dich natürlich mental darauf vorbereiten. Du musst dir auch darüber im Klaren sein, was es da an zusätzlichen Risiken gibt. Mhm. Na, das ist ganz klar. Aber ich bin zum Beispiel auch jemand, der das relativiert. Also wenn ich jetzt keine Kriege fotografiere oder dauernd im Ausland bin, fahre ich 50.000 Kilometer auch mal im Jahr durch Deutschland und fotografiere Sachen. Und wenn ich dann ganz profan runterrechne, die Wahrscheinlichkeit, dass mir bei einem Verkehrsunfall was passieren würde, ist statistisch definitiv höher als bei einem 3-wöchigen Kriegseinsatz. Machen wir uns nichts vor. Ja? Also das ist ganz einfach, lässt sich wahrscheinlich irgendwie berechnen und da bin ich mir relativ sicher. Was für mich ganz wichtig ist, dass ich immer so eine innere Unruhe behalte. Also ich habe nie Angst, aber ich habe immer extrem viel Respekt vor der Situation. Das heißt, selbst wenn ich nach 2 Wochen, es ist nichts passiert, es ist ein bisschen ruhiger, nehmen wir Israel, du bist in einem Hotel, du hast nachts immer irgendwie einen Alarm, weil irgendwas aus dem Jemen losgeschossen wird oder auch mal aus Gaza oder wie auch immer. Und 99 Mal von 100 Alarmen passiert nichts. Und dann ist mal irgendwas 5 Kilometer weiter weg. Und trotzdem musst du aufstehen und du musst trotzdem in den Schutzraum oder in das Treppenhaus, was dann den Schutzraum darstellt, je nachdem, wo du gerade bist. Oder auch so bestimmte Rhythmen, die helfen mir, in diesem Thema zu bleiben. So wie ich zum Beispiel meine Sachen vorbereite, bevor ich mich schlafen lege. Wenn womöglich das Gebäude, in dem du bist, getroffen wird oder die Umgegend, die Wahrscheinlichkeit, dass du dann kein Licht hast, ist sehr hoch und. Das heißt, du musst im Prinzip plötzlich wach werden, du musst wissen, da sind meine Schuhe. Zum Beispiel so eine Angewohnheit da, wo viel explodiert und so. Ich habe meine Stiefel neben dem Bett stehen und ich habe immer ein Handtuch darüber. Da gab es schon Leute, die haben das gesehen, wenn sie mit Kollegen, und du bist ja auch nie alleine, du bist ja meistens in einem Team. Du hast entweder noch jemanden mit dem, aus dem Reuters Fernsehbereich, meistens einen lokalen Fixer, wenn wir in der Ukraine sind, wegen der Sprache, plus mindestens ein oder zwei Security Advisor, die unsere Fahrzeuge führen und die alle aus dem hoch- oder höchst qualifizierten militärischen Spektrum kommen. Und dann gibt es aber auch immer mal Leute, die du triffst, die wundern sich. Also wenn du zum Beispiel bei mir in so ein Zimmer kommst, in so einer Pension oder auch in irgendeiner Wohnung oder wo wir eben gerade Unterkunft finden, das ist alles ganz minimalistisch strukturiert auf meine 1-2 Gepäckstücke, Schutzweste. Und das Key-Ding ist, und du schläfst dann natürlich auch nicht irgendwie mit nur im Unterhemd oder was oder nackt, wenn es zu warm ist, sondern du hast eigentlich sowas an, dass du in die Schuhe kannst und raus. Ja? Und vielleicht noch zwei Sachen auf dem Weg direkt greifst, die du dringend brauchst. Wir nennen das so ein Go-Bag, wo so ein paar Sachen drin sind. Wasser, Powerbank, Ersatz, Kommunikationsgerät etc. Und das Handtuch ist deshalb drüber, falls irgendwas splittert. Und ich muss in meine Schuhe, ist das Blödeste, was dir passieren kann, wenn da irgendwelche Betonkrümel oder sonst was drin ist. Und so tust du das Handtuch weg, steigst in deine Schuhe und dann kannst du erstmal durch alles durchlaufen. Das machst du nämlich barfuß nicht. Wie oft hast du Situationen, wo dann, sieht man jetzt ganz oft Filme, wenn Kiew nachts angegriffen wird und die Leute dann irgendwie barfuß durch die Gegend laufen. Pff, das macht dein Leben dann, wenn du es denn behalten hast, so unangenehm die nächsten Wochen. Also ich habe viel mit Automatismen, die mir mental helfen. Ja. Aber ich setze mich jetzt auch nicht dauernd damit auseinander. Oh, es könnte ja gefährlich sein. Also wenn ich das irgendwann nicht mehr handeln kann, dann würde ich es auch bleiben lassen. Mhm. Soweit ich ja weiß, ich muss das nicht machen. Ich habe zum Beispiel auch nie das Problem gehabt, dass ich dann nach Hause gekommen bin, egal was ich gesehen und fotografiert habe, dass mich das in Träumen nochmal eingeholt hätte. Oder dass mich das so gepackt hätte. Weil ich glaube, wenn das der Fall ist, dann musste gucken. Reuters diesbezüglich, was aber diese Vermeidung von diesem posttraumatischen Stresssyndrom, wo ja auch unglaublich viele Leute aus dem Militär mit zu kämpfen haben, das erleben wir jetzt mit Menschen, die für die Bundeswehr in Afghanistan und so waren und wo die Betreuung nicht adäquat und gut genug ist, da ist die Firma ganz anders. Also du könntest, wenn du auch nur das leichteste Gefühl hättest, würden die dir das Beste, was es an Therapeuten gibt, quasi Sanatorium, Kur, das ist alles gar kein Thema. Also vielleicht hilft es auch, dass du weißt, du hättest die optimale Betreuung, falls du es bräuchtest. Vielleicht hilft es zum Beispiel ja auch, dass du dann das Brauchen vermeidest oder dass es nicht so dringlich ist. Das kann schon gut sein. Also all die Sachen drumherum, die helfen mir. Oder auch zu sagen, ich will gesund nach Hause kommen, weil da ist mein Töchterchen, da sind meine Freunde, da ist die Familie. Die will ich nicht enttäuschen, weil ich habe denen ja versprochen, dass ich mein Möglichstes versuche, dass ich gut wieder zurückkomme.
Ich finde es krass. Also ich sag mal so, als Person, die nicht in diesen Situationen war, was auf der einen Seite, wo man sagt, okay, ist schon krass, dieses Emotionale so auszublenden, aber auf der anderen Seite so notwendig, das zu tun, um das nicht zu sehr an sich ranzulassen, sondern seine Arbeit zu machen, um dann da rauszugehen. Und dann haben wir ja vorhin schon gesagt, dass du dann halt als Ausgleich das Kontrastprogramm machst, um wieder auf ein anderes Level zu kommen. Aber es ist halt für mich jetzt persönlich schon krass, also notwendig. Ich verstehe das komplett, aber ich finde das schon mental, emotional schon krasses Level. Also du, für mich ist es halt, du personifizierst halt praktisch deine Arbeit zu 100%. Also weißt du, was ich meine? Das ist so, ja klar, weißt du, was ich meine, aber so, für mich ist es so, dieses für den Otto von Normalverbraucher, vielleicht gar nicht so nachvollziehbar, aber wenn du sagst, okay, pass auf, egal was jetzt hier passiert im Krieg, ich gehe an dem Tag nach Hause, weil dann ist meine Schicht zu Ende. So, ich dokumentiere das und dann gehe ich und dann dokumentiere ich was anderes. Das kann auf der einen Seite fast vielleicht ein bisschen kalt wirken, aber auf der anderen Seite auch für mich komplett notwendig, weil sonst kann man es doch gar nicht handeln. Auch, ja,
also ich hab leider Gottes Kolleginnen und Kollegen, denen das gegenteilige Handeln und Verhalten sehr nachteilig geworden ist und die dann in Situationen verletzt oder ums Leben gekommen sind. Und deshalb ist dieser Grund,
nicht dass getrennt ich haben oder,
nee, weil,
oder
weil, nachlässig weil, waren? Weil die haben es nicht geschafft zu sagen, ich mache jetzt hier eben diesen Cut.
Okay, ja? Verstehe.
Und was viele Menschen unterschätzen, deshalb habe ich das eben gesagt, 99 Mal geht's gut. Und dann ist beim 100. Mal geht's schief. Und was viele Menschen komplett falsch beurteilen ist, ich gehe 2 Wochen wohin, dann ist das 2 Wochen so und so gefährlich. Und dann denken viele, na, wenn du 4 Wochen bleibst, dann ist das doppelt so gefährlich. Aber das Risiko steigt exponentiell. Weil du immer mehr ganz unbewusst auch das Gefühl kriegst, es passiert ja nichts, es ist okay, ich bin hier sicher. Ich habe eine meiner liebsten Kolleginnen und Freundinnen, ist mittlerweile von vor 10 Jahren fast in Afghanistan getötet worden von einem Polizist, der eigentlich da war, um auf sie aufzupassen. In einer Dokumentation. Und wo ich heute noch mit hade, Anja Niedringhaus war vielleicht die beste Kriegsfotografin der Neuzeit. Und Anja war wirklich eine liebe Freundin und gute Kollegin. Und bevor das passiert ist, hatten wir uns bei einer Leichtathletik-Weltmeisterschaft getroffen und sie hat von dem Projekt erzählt. Sie wollte von den Wahlen da berichten und wie das für Frauen wird. Und dann habe ich nur gesagt, ich kann das voll nachvollziehen und ich feiere dieses Engagement. Und sie hatte so ein unglaubliches fotografisches Talent, eben diese Geschichten abseits der Front zu erzählen und dieses Leben zu dokumentieren von den Menschen in diesen Kriegs- und Krisengebieten. Aber ich habe auch gesagt, es ist zu viel. Und mit Anja konnte man so reden, irgendwann ist die Glücksfee totgebumst. Ja, und und dann ist es schiefgegangen und ich weiß das noch wie heute. Ein Freund der Kollege mich angerufen, ich war im Fitnessstudio trainieren und war... Also das war so, als ob es mich selbst getroffen hätte. Und das war nochmal so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich muss mir da eigene Grenzen setzen. Du kannst das auch nicht 5-mal im Jahr machen. Also ich könnte das nicht. Also ich will die anderen Sachen zwischendrin machen. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die machen nur das. Mhm. Die machen da tatsächlich nichts zwischendrin, zwischen so 2 oder 3 Aufträgen. Das könnte ich nicht, das wollte ich nicht. Das wäre mir auch zu eindimensional. Also so sehr ich Sportfotografie und Fußball als mein Sport lieb, ich könnte nicht nur Fußball fotografieren. Mhm. Also selbst wenn ich es ganz unemotional angehe, also das wird mich in vielerlei Hinsicht irgendwann komplett überfordern im Kopf und fotografisch intellektuell unterfordern. Mhm. Also das ist dann auch so ein Punkt.
Langweilig halt dann, ja. Aber ich muss eine Frage noch stellen, gerade zu der Thematik. Also sorry, dass wir für mich gefühlt gerade in eine komplett andere Richtung gerutscht sind. Was ich sehr interessant finde.
Es geht hier alles auch nochmal gleich in eine andere Richtung, aber trotzdem.
Ja, auf jeden Fall. Aber was ich dazu nochmal fragen will, ist das, ich versuche es irgendwie gut zu formulieren, man hat ja immer einen gewissen Antrieb, was zu machen. Ne? Also, ja. Ich nehme jetzt mal ganz kurz wieder so das Beispiel Musik oder auch unseren Podcast. So, wir haben einen gewissen Antrieb, warum wir diesen Podcast machen und deswegen machen wir den. Und ist es bei dir dann auch irgendwie so, oder anders gefragt, was ist der Antrieb zu sagen, ich begebe mich in, ich sage einfach mal, in gefährliche Situationen und ob das jetzt extrem dann Kriegssituationen sind oder auch Demonstrationen, die auch sehr gefährlich sein können. Also ich begebe mich bewusst in diese Situation, um das Auge, hast du ja vorhin schon sehr schön beschrieben, das Auge für die zu sein, die nicht dabei sind. Was ist da der Antrieb? Also ist es der...
Ich will selber sehen. Ich will selber sehen. Okay. Ich will nicht nur die 2. oder 3. Handinformation. Ich will das selber sehen. Also der erste große Kriegseinsatz war Irak 2003. Mhm. Vorher gab es kleinere Sachen, Krisensituationen und so, aber das war das erste große, große Ding. In so einem Embed mit wirklich mit den Amerikanern von Kuwait nach Bagdad inklusive all der Gefechte, Flughafen und. Und da wurde ja so viel erzählt und Chemiewaffen und dieses und jenes und welches. Und ich dachte, naja, also da kann ja jeder alles erzählen. Wenn du es nicht selber siehst, dann kannst du dir kein Bild davon machen. Und deshalb, als Reuters dann da quasi gefragt hat, wer, wie, ich dachte, ja, das war jetzt gar nicht so sehr so, so dieses Adrenalin-Junkie-Ding oder ich bin jetzt hier der Cowboy, der da in Sonnenuntergang reitet. Null, überhaupt nicht. Das nee, ist auch, heute, ich, noch, das auch nicht. Heute noch nicht mein Anspruch. Ja. Ich will es tatsächlich selber sehen. Und ganz oft bin ich da auch schon gescheitert. Also ich habe in der Ukraine diese Geschichte letztens, da ging es drum und wie ist denn das Bild? Und da sage ich, ja, jetzt redet hat damals, als ich da das letzte Mal da war, hat jeder über Bachmut und so geredet und ganz groß und der Kampf. Und dann reden wir über eine Frontlinie, die ist 1000 Kilometer lang. Das heißt, das ist Hamburg-München. Mhm. 1000 Kilometer Frontlinie. Mhm. Und dann redet die ganze Welt über dieses 30.000 Einwohner-Kaff. Und dann bist du da und dann ist das alles ist spektakulär und wild und schlimm oder wie auch immer. Finde so viele Adjektive, wie du willst. Sag ich, dann wisst ihr, was aber das Ende vom Lied ist. Ich stehe vor einem Mosaik mit, weißt du, wie viel 1000 Teilen. Und alles, was ich sehe, ist der Splitter von einem Stein in dem Mosaik. Mhm. Also selbst wenn ich mir dieses Bild machen will und egal wie ich versuche, meinen Horizont weit zu halten und mich zu drehen, damit ich es in alle Richtungen beobachten kann, es bleibt immer nur ein ganz kleiner Teil. Aber für mich ist es trotzdem selbst wichtig, weil letztendlich habe ich mir zumindest einen Teil dieses Bildes selbst gemacht und mir das nicht erzählen lassen. Ja, und dann finde ich es auch manchmal, reagiere ich kopfschüttelnd drauf, wie Kolleginnen und Kollegen, die einmal irgendwo 5 Tage eine Logistikmission begleitet haben, dann über ihre Kriegseinsätze schwadronieren, wo ich dann schon so ein bisschen denke, okay, per Definition ist es legitim, aber das hat nichts mit dem zu tun, was da passiert. Ja? Mhm. Und solange ich das physisch kann und wie gesagt mental funktioniert es relativ gut, werde ich das auch weitermachen. Aber auch in dem klaren Bewusstsein, dass es trotzdem nur ganz kleine Bruchteile sind. Aber es ist für mich persönlich immer noch wichtiger, als wenn ich es gar nicht sehe und nur die dritte Hand Information kriege. Und ich bin auch nicht so jemand, der dann permanent da immer so seinen persönlichen Eindruck oder seine Meinung zu kundtun muss. Ich habe immer zu allem, was ich fotografiere, eine sehr dezidierte persönliche Meinung. Aber manchmal spielt es tatsächlich keine Rolle für andere. Also das bleibt dann bei mir.
Ich finde es aber krass. Und ich finde es im positiven Sinne, dass es wirklich so eine ganz persönliche Motivation ist.
Ja,
finde ich. Also auch. Auf der einen Seite, und das ist ja deine Arbeit und das machst du ja auch, du dokumentierst es und du zeigst der Welt mit deinen Augen, was da an der Stelle, wo du bist, beim Hochsprung oder im Kriegsgebiet, das ist jetzt mal so ein bisschen, was da passiert. Aber warum du das machst, dass es eine persönliche Motivation ist, also eigentlich für dich selbst, das zu machen, ich finde, das macht das Ganze für mich, und ich bin dafür bekannt, dass ich im Podcast immer das sage, was ich denke und dann auch kein Blatt vom Mund nehme, ich finde, das macht das Ganze noch wertvoller. Weißt du, was ich meine? Nein, weil das ist so, klar, jeder Mensch ist individuell und er hat seinen Blickwinkel, aber und das hast du ja auch schon gesagt, aber dein Job gebietet dir halt auch alles zu versuchen, zumindest darzustellen, mit deinen Augen, aber mit der Intention, dass du das sehen willst, finde ich, macht das Ganze noch mal ein Stück tiefer. Also das ist so mein direkter Eindruck, weißt du? Also das jetzt nicht zu sagen, okay, ich will jetzt hier praktisch der Medienwelt oder den Menschen da draußen irgendwie eindrucksvolle Fotos von Situationen zeigen, sondern nein, ich gehe erstmal dahin zu sagen, okay, ich möchte selber sehen, was da los ist, und dann kann ich mit meinen Augen das der Welt zeigen, aber ich finde das nochmal tiefer, als zu sagen, okay, es geht in Anführungszeichen nur um die Fotos.
Schau, es ist ja wie mit allen Sachen, also wenn du etwas zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich gehe dahin, um noch irgendeinen Preis zu gewinnen, oder es ist nur um Geld zu verdienen. Also wenn es ums Geld gegangen wäre, dann hätte ich tatsächlich besser auf meine Eltern gehört und Jura oder Medizin studiert. Ne? Also ich beschwere mich nicht drüber, dass ich meinen Lebensunterhalt nicht gut bestreiten kann. Ganz im Gegenteil. Das ist nicht der Punkt. Aber natürlich gibt es da Limits in dem, was ich mache, während es die in anderen Branchen nicht gibt, ne? Oder weniger gibt. Aber dafür mache ich jeden Tag das, worauf ich Bock habe. Und manchmal ist es auch einfach nur ein lustiges Bild. Am Wochenende habe ich ein Bild gemacht vom Vollmond, wie ein Flieger durchgeht über der Skyline von Frankfurt. Und das finden manchmal dann die Leute auf Social Media auch viel spannender und lustiger. Und die Resonanz ist besser als die 58. Reportage von irgendwas Wildem oder noch ein Fußballspiel. Und das ist auch in Ordnung. Aber ich hatte Bock, da ein Foto zu machen. Also ich wollte einfach ein schönes Bild machen. Ich wusste nicht, ob der Flieger dann da durchfliegt. Also ich befasse mich jetzt auch nicht mit allem so ausgiebig, dass ich es immer genau weiß. Da fand ich es total spannend. Ich habe hier bei euch in Eschborn auf dem Feld gestanden und habe quasi Richtung Skyline fotografiert. Und das ging alles schön. Groß, Mond, Hochhäuser, Kontrast war noch gut genug. Und dann mit einem Freund, mit dem ich ab und zu mal so Skyline fotografieren gehe, der aus einer ganz anderen Branche kommt, und wir haben uns unterhalten, hat uns lange nicht gesehen und waren in Lauer, war samstags abends, und da haben wir festgestellt, oh, jetzt Einflugschneise passt, die kommen aus der Ecke, die fliegen nicht über Mainz rein, nice, schauen wir mal. Und dann alle zwei Minuten kommt ein Flieger, aber nur einer fliegt durch diesen Mond, weil der bewegt sich, die Einflugschneise bleibt gleich, dann sind die am Anfang drüber gewesen, dann waren sie drunter. Naja, und ne? Man muss immer, das wie jetzt im Hintergrund, wo der halt abends noch einfach mal Rasen mäht, ist ja auch legitim, kann man ja machen. Ne? Ist der Laubbläser. Nein, alles gut. Also wenn du das machst, worauf du Bock hast, ja. Ne? Und es ist so nicht immer nur der Antrieb. Ja, ihr macht ja auch einen Podcast, ohne dass er sagt, so, das ist jetzt irgendwas, wo wir das wir super monetarisieren oder nee, was auch immer.
Nur aus
sondern weil er Bock drauf hat. Ja. Und also ich glaube, alle Sachen, auf die ich Lust habe, das bedeutet ja nicht immer, dass ich hochzufrieden nach Hause komme. Also manchmal bin ich mit meiner Fotografie nicht zufrieden. Manchmal habe ich eine riesen Krawatte über den Mist, den ich auf irgendeiner Veranstaltung gehört oder gesehen habe. Ich bin ja auch ein Mensch. Ne? Also ich bin ja ein Kühlschrank, der da mit einer Kamera irgendwie durch die Gegend marschiert. Mhm. Und dann gehört das aber auch dazu. Und dann gibt es dann aber wieder noch ein Bild irgendwann zu machen.
Aber
deshalb sage ich auch immer, das Beste mache ich noch.
Okay, das dann auch, das sagst du? Also das beste
Wenn mich Bild jemand fragt, was das beste Bild, das du bis jetzt gemacht hast, sag ich immer, ich glaube, das Beste mache ich noch.
Ey. Ich muss das kurz notieren, sorry, ich mache mir immer Notizen, weil ich langsam zu faul bin. Ja,
ist da noch Potenzial für den Titel.
Ja, deswegen, ich bin langsam
zu faul. Ich glaube, da haben irgendwie so Magazine, die irgendwie Porträts gemacht haben, die nehmen das auch ganz gern her.
Ja,
okay, dann so. Dann ja, ich meine es auch ernst, also ich meine das echt ernst. Also es gibt schon, ich habe jetzt schon ein paar Mal getroffen, aber
ich habe schon... Ich habe im Vorfeld, also wir, nur mal für dich auch, wir wissen, was du machst, und wir sind auch in gewisser Weise über unsere Gäste informiert, aber wir recherchieren nicht bis ins kleinste Teil vorher, weil das ist nicht unser Anspruch. Wir wollen dich kennenlernen hier im Gespräch. Wir haben halt heute, habe ich mir noch mal ein paar Internetseiten überflogen, und da war auch ein Interview dabei. Das passt jetzt gerade dazu, weil ich finde, das beschreibt dich auch so ein bisschen, was du gerade gesagt hast. Weil das geht ums Bild von Mario Götze, WM-Finale 2014, wo er den Ball schießt oder annimmt, schießt. Auf jeden Fall ein sehr bekanntes Bild. Und da steht in Klammern dahinter ein Zitat von dir so, das war nicht das Beste, das ich gemacht habe.
Nicht, ist definitiv nicht mein bestes Fußballbild, aber ist vielleicht das Wichtigste. Ja, also definitiv, also Fußballbild ist jetzt eher langweilig, aber es ist mit Sicherheit aus deutscher fußballhistorischer Sicht das beste Dokument. Und also für mich auch total lukrativ. Ich habe da unglaublich viele, in dem Fall sogar monetär dotierte Fotopreise mitgewonnen. Das war schon gut so, dass das... Mario da seinen Magic Moment hatte, keine Frage.
Aber ich habe da, also ich bin ehrlich, das habe ich von eben gerade schon kurz gesagt, ich fand diesen Ausflug in diese ganze Kriegsreportagengeschichte sehr, sehr interessant. Vor allem das, finde ich, hat man auch nicht so auf dem Schirm, wenn man das, also ich, klar, wenn man deine Webseite anguckt, hat man auch so ein paar Sachen, sieht man da auch, aber fand ich auch nochmal sehr, sehr gut drüber zu sprechen. Aber was ich da nochmal, gerade weil Tobi eine sehr gute Überleitung, wie er das ja oft macht, geschaffen hat, zu diesem Fußballfoto, ist ja auch, was meine Frage wäre, die habe ich vorhin zum Tobi schon gesagt, die will ich dir unbedingt stellen, ist, jetzt gehen wir mal ein bisschen weg von diesem, ich sage einfach mal traurigen oder negativen Ding mit den ganzen Kriegsgeschichten, immer dieses Sportbeispiel. Es gibt ja so ein sehr, sehr bekanntes Foto von Michael Jordan, wo der so auf den Korb zufliegt. Das ist so auch so ein weltbekanntes Foto. Mein Gedanke im Zusammenhang auf dich heute war dann so, das hat ja auch ein Mensch geschossen, das Foto, aber da saßen ja auch ganz viele andere Fotografen am Spielfeldrand, die vielleicht auch so ein Foto oder ein ähnliches Foto geschossen haben. Aber wie kann das sein? Oder wie, keine Ahnung, wie kommt es zustande, dass man dann, klar, man muss wahrscheinlich im besten Fall im richtigen Moment vor Ort sein, das wäre ganz gut, um das Foto zu schießen, aber also wie kann das sein, dass das dann auch in dem Fall jetzt du oder der Mensch, der damals das Foto von Michael Jordan geschossen hast, dann, also dass es genau das Bild wird. Weißt du, was ich meine?
Es gibt ja von mir dieses Usain Bolt-Bild, das ein Kollege so ähnlich hatte, dass jetzt Leute sagen, das ist so was Digitales
fotografieren,
ne? Genau.
Ja, ja. Vom Ziel
so iconic nennt man so manche Bilder sind so, dass es dieses Michael Jordan Bild ist, so ein iconic Bild. Ja, dann gab es diesen Weitsprung-Weltrekord von Mike Powell mit dem Coincidence, dass der Fotograf, der dieses legendäre Bild gemacht hat, auch Mike Powell heißt. Kannst du nicht erfinden.
Gut, das war ja gut.
Kannst du nicht erfinden, hat aber sicherlich marketingtechnisch auch geholfen.
Ja, wahrscheinlich.
Also es gibt Situationen, ich meine, dieses Götzetor haben ja auch noch ein paar Leute mehr fotografiert.
Ja, das
aber dann
ja,
halt vielleicht den Moment nicht so gut erwischt, die Brennweite anders gewählt.
Okay.
Da spielen schon extrem viele Faktoren eine Rolle.
Ja.
Und dann, was natürlich hilft, ist dein Multiplikator. Also wenn du das jetzt für eine lokale Tageszeitung machst, ist es im besten Fall da drin.
Höchster Kreisblatt zum Beispiel.
Und wenn du es für die größte Nachrichtenagentur der Welt machst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das global gesehen wird, natürlich viel größer.
Okay.
Also all diese Sachen, die dir dann so ein bisschen fotografischen Ruhm und Anerkennung bringen, darf man nie vergessen, das spielt schon auch eine große Rolle, dass mir Reuters dabei hilft, das entsprechend in die Welt zu transportieren. Also verantwortlich für die einzelnen Bilder bin schon ich bei den Events, dass ich da nichts verpasse, ne?
Ja.
Dass ich das ordentlich komponiere und den richtigen Moment dabei nicht verpasse, das ist ganz wichtig. Aber der Multiplikator hilft. Und wenn das dann ein Kollege war, der das vielleicht nicht für, weiß nicht, Detroit Morning, sondern für die Washington Post oder die New York Times gemacht hat oder für eine große Agentur und Nike dann hinkam und gesagt hat,
das wird
jetzt unser Air Jordan Signature Move Silhouette, dann hilft es. Dann hilft es. Ja. Also du musst ja, so Bilder müssen ja erstmal die Möglichkeit bekommen, dass man sie sieht.
Ja, voll. Deswegen,
weil das war die Frage. Sonst wird das, egal wie fotografisch, ikonisch das sein mag, aber wenn es die Welt halt nicht sieht, kann es nicht berühmt werden.
Ja, klar. Nee, genau, das war aber das Ding gerade, wo ich halt sage, wenn du hast halt schon, du hast ja schon immer, nehmen wir jetzt ein Eintracht-Spiel als Beispiel, so, du hast schon sehr, sehr viele Fotografen und Presseleute rund um das Spielfeld, plus die Kameras, die alles einfangen, auch live fürs Fernsehen und so.
Weil Eintracht ist ja fast schon zu lokal. Ist ja,
dann nehmen wir halt
WM-Finale oder so.
Ja, ja.
Ich wollte es nur mal kurz reinschauen.
Alles gut, danke.
Das Lustige ist aber, dass das tatsächlich schon beides funktioniert. Also vielleicht täuscht man sich dann manchmal, dass man sagt, okay, jetzt fotografierst du die Bundesliga. Das internationale Interesse der Bundesliga oder an der Bundesliga ist ziemlich groß. Also viele dieser Sachen sind in Asien. Ganz spannend.
Wie viele asiatische Fotografen hast du in einem Eintracht-Spiel?
Ja, die müssen ja nicht unbedingt einen schicken. Die wissen ja, dass die großen Nachrichtenagenturen, die globalen Nachrichtenagenturen, gibt es ja nicht nur Reuters, gibt es ja noch AP und AFP.
Ja, ja.
Wir sind ja alle da. Das heißt, also in Japan gab es von Makoto Hasebe immer genug Bildmaterial. Hauptsächlich natürlich. Ja. Das Beste war natürlich dann immer. Nein, um Gottes Willen gibt es schon. Also ich freue mich auch immer, wenn Kolleginnen und Kollegen auch gute Bilder machen. Ich bin so jemand, der überhaupt gar keine Angst vor Wettbewerb hat. Ich bin auch total neidfrei. Ich kann selbst bei Olympia in der wichtigsten Phase, wenn ein Kollege, der da sich mit mir quasi um das beste Bild battelt, wenn der einen besseren Tag hat als ich, bin ich der Erste, der dem am nächsten Tag auf die Schulter klopft und sagt, geiles Bild, aber heute bin ich wieder dran, streng dich an. Und das ist super und das funktioniert auf einer Ebene dann auch durchaus in der Form von freundschaftlicher Konkurrenz und dass du dann sagst, okay, heute haben wir es uns wieder gegenseitig ordentlich besorgt und haben uns wirklich bis ans Limit gepusht und danach gehst du ein Bier oder einen Wein trinken und dann ist es in Ordnung und am nächsten Tag fängt es wieder von vorne an und ich glaube, das ist auch so eine Form von Respekt und das ist das, was über allem stehen muss in journalistischer Fotografie, ist Respekt. Respekt Kolleginnen und Kollegen gegenüber und das ist schon manchmal schwer. Ja, also das liegt daran, ich bin schon auch ein Selbstbooster-Mensch. Andere sagen, es ist so eine Form von Arroganz fast schon, wobei ich mich diesbezüglich echt eher nicht für arrogant halte. Also das gar nicht, ich bin total nahbar, zu mir kann jeder kommen. Kai, wie geht das technisch, wie mache ich das? Wird nie jemanden wegschicken, sagen, das behalte ich für mich, das gebe ich nicht weiter. Aber ich bin mir schon auch sicher, dass ich das, was ich da tue, ganz gut mache. Aber ich habe kein Problem mit, wenn andere da auch Gas geben, weil dann muss ich halt auch immer ein bisschen am Gas bleiben und kann nicht sagen, so, ich ruhe mich jetzt auf dem, was ich mal gemacht habe, aus. Weil es gibt den alten, ja genau, wach bleiben ist ganz wichtig, gibt diesen alten Spruch aus der Zeit, als Fotos hauptsächlich in gedruckten Medien veröffentlicht wurden. Ja, das ist schön, wenn du dann mittwochs morgens dein Bild auf der Titelseite von der Herald Tribune oder der New York Times hast, aber spätestens um 11 wickelt auf dem Markt irgendwo einer einen toten Fisch drin ein, ne? Und dann musst du halt das nächste gute Titelfoto machen.
Sehr gut. Ja?
Starkes Bild. Also, aber dieser positive Wettbewerb, ich finde, das ist ja auch eher förderlich. Ich glaube, wenn man so verbissen ist oder so, dann naja.
Es gibt schon Kollegen, die sind Da frage ich mich, also die sind jetzt dann auch schon in einem Ü50-Alter, so wie ich, wo ich dann denke, Junge, versuchst du einfach mal mit Baldrian-Tee oder irgendwas hilft, aber es gibt bestimmt was von Ratiofarm oder so. Und ich dachte, wow, also wo du einfach so eine geballte Ladung an Neid und Missgunst erfährst, ja, wo ich sage, also ja, mach halt, aber ist unnötig.
Aber sorry, das sieht man ja auch oft, also ich muss jetzt kurz diesen kleinen Bogen schlagen, so wenn du so diese, gibt es ja ganz viele so mittlerweile auch Reality-Serien, so, ne, wo dann so diese, auch oft sind es auch Kameramänner, ne, die dann halt Polizeifunk abhören und dann zu den nächsten Crime-Scenes losfahren und so. Oder auch so, ja, auch diese typische, wie sagt man, diese Promi.
Diese Paparazzi.
Paparazzi, sehr gut. Paparazzi-Fotografie, ne? So, ich bin jetzt vom Hotel da, hab das Foto geschossen und dann war ich da und hab das Foto geschossen. Und das ist ja auch, also das sorgt ja auch leider bei vielen so für dieses, ich muss jetzt hier das beste Foto von Prince Harry mit seiner.
Ja, ist so eine, also das ist halt auch so ein Image-Ding. Es gab ja einen ganz berühmten deutschen Paparazzi mit der Albrecht Gerlach, glaube ich, der aus dem Journalismus kam früher und der dann damals das erste Bild von Madonnas Baby hatte, irgendwie von Lourdes. Und wo die Leute gesagt haben, boah, da hat er bestimmt eine Million für gekriegt, aber der hatte vorher eine halbe Million investiert, um überhaupt
da zu sein.
Ja, und Leute zu schmieren, die ihm dann gesagt haben, er hat das auch mal in der Reportage ganz, ganz anschaulich erklärt.
Ja.
Also wäre halt so mein Thema überhaupt nicht. Also ist mir.
Machst du auch gar nicht, gell? Nee,
null. Also wir haben schon auch Sachen, wo wir mal mit einer langen Linse stehen, aber da stehen dann 30 Leute und da verstecke ich mich nicht in der Mülltonne oder in irgendeiner Hecke. Also da kann man mich dann schon da stehen sehen. Ne? Aber ich kann mich nicht erinnern, was ich das letzte Mal gemacht habe. Ich habe auch so ein Ding bei Reuters, wie andere sagen, wir möchten keine Kriege fotografieren, versuche ich rote Teppiche zu meiden, wie der Teufel zu Weihwasser. Und ich bin meinen Chefs da sehr dankbar, dass sie versuchen, dem Ganzen weitestgehend Rechnung zu tragen. Ich mache alles 7 Tage die Woche für mehr als 20 Stunden, wenn mir das 2 Stunden roten Teppich erspart. Ne? Also das ist nicht so mein Thema. Also wenn die Leute dann da schreien, schau mal hier, mach mal da. Und es gibt ja eine legendäre Geschichte da am roten Teppich und dann stand ich da und dann haben da Leute vor mir gestanden und haben quasi darauf gewartet, dass ich die fotografiere. Und ich kannte die aber nicht. Und ich habe bei denen mal gesagt, also wenn ich Leute nicht kenne, warum soll ich die fotografieren? Also dann kennt die wahrscheinlich sonst auch, kennen die auch nicht genug Leute. Und dann lasse ich es halt bleiben. Ne? Also ich fotografiere Menschen, die ich jetzt in dem Fall auf so einem Event nicht kenne, die fotografiere ich nicht. Also dann warte ich halt, bis mir mal einer über den Weg läuft, mit dem ich was anfangen kann. Oder? Aber ansonsten, nee, das ist überhaupt nicht so mein Ding. Da habe ich keinen Bock drauf.
Ich muss ganz kurz, sorry, sag.
Nee, es ging immer nur darum, weil rote Teppich ist so prädestinierend dafür, aber ja, auch zum Beispiel jetzt, sage ich mal, Siegerehrung oder sonst irgendwas, wo du dann immer, wo man dann auch im Fernsehen die Fotografentraube sieht und dann hast du wahrscheinlich auch den einen oder anderen Ellbogen schon mal in die Rippen gekriegt oder so. Wie bewegt man sich da drin?
Ja, die überlegen. Ist wahrscheinlich nicht dein. Also musst dann immer gucken, ne? Da gibt es schon Leute, die überlegen, wem geben sie jetzt den Ellbogen oder wo haben sie mehr Angst, dass sie womöglich einen kassieren. Das Witzige ist, dass sowas entwickelt sich ja, ne? Also das, und wo ich früher vielleicht weniger respektvoll dann mit anderen umgegangen bin oder umgegangen wäre, ist es heute so, dass jetzt mit zunehmendem Alter die jungen Leute jetzt mich nicht so sehr durch die Gegend schubsen. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass ich nun eine mehrere Jahrzehnte lange Reputation aufgebaut habe, was das was den Flipper-Effekt angeht. Von daher glaube ich, ist man manchmal ja besser bedient, wenn man
nicht schubst.
Ja, ich hatte auch
also so. Ich kann mich ans letzte Schubsen nicht mehr so recht erinnern.
Ich hatte auch so den einen oder anderen roten Teppich-Moment, also weil ich auf einem war und dann stehst du halt vor so einer Wand und dann hast du wirklich, also ohne Spaß, 20 Fotografen und Fotografinnen vor dir und dann wird auch geschrien so, hey, mach doch nochmal diesen Move und das, und dann war so irgendwann auch dieses, nee, also weißt du, dann kommt auch ein Mittelfinger, weil ich mir halt denke, was? So, was wollt ihr, ja, kam auch schon, was wollt ihr jetzt von mir, so, mach doch einfach ein Foto von uns dreien und dann ist doch gut. So.
Ja, also die Situation habe ich ja auch ab und an, wenn ich irgendwo eingeladen bin und dann da hinkomme. Ich versuche das dann relativ schnell. Ne? Ich stelle mich dann da einmal hin und dann ist es ja oft so, dass Kollegen wissen, okay, das ist auch ein Fotograf. Und dann sind die...
Den schubst du lieber nicht.
Es geht meistens. Ne? Und dann, aber das Gute ist, dass ich dann nicht die Situation habe, dass ich da jetzt irgendwie... Genauso würde ich umgekehrt aber nicht da hingehen und würde sagen, ey, Steve, Tobi, guck mal her. Das würde ich mir sparen. Also würde ich sagen, wisst ihr was? Ja, entweder ihr steht jetzt da und guckt oder ich mache halt kein Bild von euch. Ne? Also ich meine, was zur Hölle.
Sehr gut, sehr gut.
Also, und das spielt aber auch keine Rolle. Das kann
oder lass uns später einen trinken und dann fotografieren. Kann ja sein, also doch.
Auch ein Fußball-Weltmeister, dem sage ich auch nicht dreimal. Jetzt, ja, also wenn der auf so ein Event geht und nicht kapiert, um was es da geht, dann ist es ja eher sein als mein Problem.
Ja. Ne?
Ja, ich glaube, das hat mir auch in meinem Vorgespräch, aber das ist ja auch, das ist, glaube ich, auch so dein Ding, auch wenn man deine Fotos so sieht, das sind auch eher die Momente, in denen man als Objekt, sage ich jetzt mal, also als der fotografiert wird, gar nicht merkt, dass man fotografiert wird. Ne?
Das ist für die Leute oft auch angenehmer. Ne? Ich meine, natürlich gibt es Situationen, du bist in so einem One-One, eine Interview-Geschichte oder was auch immer.
Ja.
Aber ansonsten, und ich weiß, was glaube ich auch hilft, ist, wenn du den Leuten das Gefühl gibst, wenn die vielleicht deine Bilder kennen oder ja. Ne, denn du hast die bei mehreren Terminen schon mal getroffen, wenn du denen das Gefühl gibst, dass du schon respektierst, was die darstellen, was die machen. Also so per se, wie gesagt, also Fotografen und der ehemalige EZB-Präsident Mario Draghi war eine hochkomplizierte Beziehung. Und das war aber trotzdem respektvoll bis zu dem Moment, seine damalige Kommunikationsdirektorin quasi, als es diesen Protest gab, so unterschwellig mir und einem Kollegen aus Frankfurt vorgeworfen hätte, wir hätten das gewusst, dass die Frau auf diesen Tisch springt und wir hätten quasi dieses Bedrohungsszenario organisiert inszeniert. Ja, und also das war absolut skandalös. Ja, also das war
damit ihr ein geiles Foto bekommt.
Kurz vor justiziabel und wow. Der damalige Reuters Chefredakteur war, der war spitze, der hat der ordentlich Paroli geboten. Also das ging so weit, dass die dann gesagt hat, ja, also der wird da nicht mehr zugelassen zu der Pressekonferenz, worauf der nur meinte, oder tut er ihm persönlich echt einen Gefallen, weil der hat davon schon ein paar ordentlich viele fotografiert. Wir fragen uns halt nur, was unsere Kunden davon halten, wenn wir denen sagen, dass jetzt die EZB entscheidet, wer für Reuters dieses oder jenes fotografiert. Und das Witzige war, danach kam das nie mehr auf. Ja? Die Dame macht jetzt auch, glaube ich, beruflich was anderes. Ja? Weil das finde ich schon ziemlich dreist. Ne? Also weil das ist natürlich völlig an Haaren beigezogen und gelogen. Und war noch ein Kollege von der Deutschen Presseagentur, den hat er sich quasi da genauso auf die Zielscheibe geklärt. Und was halt das Verrückte ist, die wollte nichts anderes als das eigene persönliche Versagen in ihrer Abteilung covern, weil die junge Dame hatte sich damals unter ihrem Klarnamen mit einem Schülerpresseausweis akkreditiert Und wenn man gegoogelt hätte, hätte man festgestellt, dass die gleiche junge Frau keine 6 Monate zuvor bei der Christmette im Kölner Dom, Kardinal Meißner hat damals noch diese Messe gelesen, nackt auf dem Altar stand.
Okay, das
also das hätte eine Minute gedauert, glaube ich, um das zu googeln. Und wenn du dann aber jemandem so eine Akkreditierung gibst für deine Pressekonferenz, kann es jetzt vielleicht schon mal passieren, dass irgendwas schief geht. Wäre jetzt so meine Idee gewesen. Also ich, bei Sachen, bei Situationen, ja, mit denen ich mich nicht auskenne oder wenn ich Menschen treffe und kannte die vorher nicht, ich mache das schon so, dass ich dann mal dieses Neuland bemühe und mich im Internet bewege und gucke. Und manchmal hilft es ja auch. Also da geht es ja gar nicht darum, dass ich sage, ich muss mich jetzt auf irgendwas vorbereiten, aber ich weiß einfach ein bisschen besser, mit wem habe ich denn jetzt hier zu tun und womit muss ich denn im besten oder im schlimmsten Fall rechnen. Das ist jetzt keine Hexerei. Ne? Das ist ja, diese Vorbereitung hilft mir auch manchmal in meinem Job. Natürlich weiß ich nicht, welches Bild ich mache. Oder ich, das hilft auch nicht, dir vorzunehmen, ich will heute das und das, dann passiert das nicht. Oder du sitzt am Fußballplatz in der falschen von den 4 Ecken. Das kannst du ja nicht alles vorherbestimmen. Ja? Aber dass du so einen groben Plan von dem hast, um was es geht, das ist schon ganz hilfreich. Da gibt es dann aber auch echt schon ordentlich viele Flitzpieben, die haben das auch nach ein paar Jahren in dem Beruf dann nicht kapiert, dass Journalismus durchaus auch eine Rolle spielt. Dass das auch was mit Recherche zu tun hat und Information und wie man sich selber informiert. Aber Gott im Himmel, du kannst jetzt auch nicht jedem immer im Sattel auf dem Klepper zum Abdecker helfen. Ne? Also das geht halt auch nicht.
Ich habe ganz kurz ein sehr romantisches Beispiel für...
Oh Gott. Für das bei dir habe ich immer Angst.
Ja, aber kennt ihr beide den Film Das erstaunliche Leben des Walter Mitty?
Ich habe davon schon gehört.
Du auch nicht?
Vielleicht habe ich ihn sogar. Nee, ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen.
Höchstens mal in den Flieger. Kann sein, dass ich ihn gesehen habe, aber sein Name sagt jetzt nichts.
Also,
du hast es gegoogelt und hast ihn selber auch gesehen?
Ja, klar. Mehrfach.
Klar.
Mehrfach.
Es gibt nur 2 Filme, die ich mehrfach gesehen habe.
Sag du welchen?
Leben des Brian und für mich nach wie vor die Mutter aller Filme, die man mindestens 10-mal gesehen haben muss, The Big Lebowski.
Oh ja.
Okay, das ist, also ja, aber der Film, den ich gerade genannt habe, Ben Stiller ist Hauptdarsteller. Und es geht so ein bisschen auch um dieses... Nee,
kenne ich nicht.
Der aber Ben Stiller kennst du nicht.
Doch, aber den Film mit dem nicht.
Echt
Walter nicht? Mitty nicht.
Nee. Okay, Hausaufgabe, Tobi, bis zur nächsten Folge schauen die an. Keine Sorge, dir geben wir keine Hausaufgabe auf.
Kein Problem.
Nein, aber
Ich habe eine 14-jährige Tochter, die kann die Filme nicht mitmachen.
Genau. Nein, aber der arbeitet für... ich glaube, das ist... Geo heißt das so, die Zeitung?
Ja.
Geo, gell? Die so Naturaufnahmen machen. So.
National Geographic.
Genau. Und da geht es darum, dass, der muss irgendwie, oder es geht um ein geiles Bild von einem, wie sagt man, von so einem sehr seltenen, ich weiß nicht mehr, Berglöwen, irgend sowas halt. Und der geht so ein bisschen auf die Jagd und es geht eigentlich immer darum, dass er eines Tages dieses Bild macht. Aber eigentlich macht er viele andere geile Bilder. Oder hat schon viele andere geile Bilder gemacht und es geht so ein bisschen um dieses auch sich finden und zu merken, so okay, guck mal, ich bin unterwegs und ich mache viele andere geile Sachen. Es geht gar nicht darum, dieses eine Foto zu jagen und das finde ich ganz gut, das hast du vorhin gesagt, ne, dieses...
Ja, du kannst dir das nicht vornehmen.
Das Beste habe ich noch nicht geschossen.
Genau, das kommt.
So, und klar ist es da, Happy End, ich spoilere ein bisschen, aber egal, kann man trotzdem anschauen, einen Film.
Fällt mir die Ohren zu, ja?
Ja. So.
Aber er schläft noch nicht.
Nee, genau. Aber das war so ein bisschen hat mich daran erinnert, weil du halt sagst, guck mal, dieses beste Bild habe ich noch nicht geschossen. Und das ist halt geil, weil da geht es auch so ein bisschen darum, hast du ja auch gesagt, so diese ganzen Erlebnisse, die ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast und alles, was auf dem Weg bis hierhin passiert ist, wo du warst, was du gemacht hast und was so eine auch teilweise krasse Gegensätze sind. Ne? Du sagst, ich bin irgendwie 4 Wochen in einem Kriegseinsatz und komme dann zurück und mache Fotos für die Eintracht. Und das holt dich quasi runter im Sinne von, das entspannt mich.
Ja, das ist ja auch ganz, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das mit dem ich sage in der Fotografie, für mich gibt es ja nicht gut oder schlecht. Mhm. Für mich gibt es ja nur gefällt oder gefällt nicht.
Mhm.
Weil ich, unter manchen, weißt du, Leute sagen dann, oh, das Bild hätte man so und so besser machen können. Das weiß ich nicht. Vielleicht konnte sich die Person, die das Bild gemacht hat, nicht bewegen. Vielleicht war links eine Wand oder ein Abgrund oder was auch immer. Oder es ging nicht höher oder da war was im Weg. Das weiß ich gar nicht immer alles. Ne? Also was ich weiß ist, wenn ich manchmal Kollegen, die Arbeit von Kollegen sehe, dass viele nicht in der Lage sind, das eigentlich logischste oder gefälligste Bild aus ihrer Arbeit rauszusuchen. Da haben also viele Kolleginnen und Kollegen Schwierigkeiten mit. Und ja, womöglich habe ich ja mein bestes Bild schon gemacht und es wird nicht mehr besser. Aber wenn ich davon ausgehe, würde das ja bedeuten, dass ich nicht mehr besser werden könnte. Und das wäre ja katastrophal. Also dann würde ich ja womöglich durchschnittlich bleiben. Und das ist ja auch nichts. Ne? Also
oder aufhören müssen.
Und Durchschnitt, das ist noch ein bisschen früh, das reicht noch nicht ganz. Ja, zwischendurch hast du ja dann schon auch mal Hunger und Durst. Ne?
Ja.
Und das Kind will unbedingt ein Pferd.
Ja, da musst du ein paar Fotos schießen noch.
musst du schon ab und zu noch mal mit dem rechten Zeigefinger aktiv bleiben. Ne?
Ja. Apropos mit dem rechten Zeigefinger aktiv bleiben. Es gibt Bilder auf deiner Webseite, wo man sieht, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber ich glaube irgendwie Kai on Work oder Kai Work. Oder, also
so
wo quasi man,
so ein bisschen so Happy man, Snaps beim Arbeiten.
Wo man dich sieht, während du arbeitest. Das haben andere wahrscheinlich gemacht. Aber da waren auch Bilder dabei, wo ich denke, so Junge, was hat der denn alles da umhängen?
Ja, das ist super. Aber mittlerweile viel leichter. Die Kameras sind leichter geworden, so die letzten 5 Jahre. Ja, aber
es gibt da ein Foto, da hast du irgendwie gefühlt 6 Kameras umhängen.
Die habe ich tatsächlich auch alle an dem Tag benutzt. War ein Leichtathletik-Event, aber natürlich nicht alle gleichzeitig. Das sind dann auch Kameras, die du zum Teil mit so Funkauslösern benutzt. Aber da hast du eins beim Wasserhindernis, beim 3000 Meter Hindernislauf stehen. Da hast du eins in der Ziellinie, dann hast du noch eins im Hammerwurfring und so.
Ach, du
und drei hast du in der Regel umhängen.
Mit
also ich arbeite mit dreien bei Leichtathletik beispielsweise im Sport, meistens mit 3 Kameras
und aus der Hand. Und den Rest stellst du mit Fernbedienung.
Und der Rest ist so Fernbedienung.
Das ist ja lächerlich, sorry.
Das Problem ist aber, dass du so rein und raus tragen musst. Ja, und da hat mich der Kollege... Aber ganz
kurz, ach, Spaß, sorry. Du kannst
überhaupt nicht fotografieren.
Nein, kann ich echt nicht.
Ihr könnt doch die 6 Kameras nicht tragen. Nee.
Genau. Vor allem diese Objektive. Es gibt so ein Bild von dir, wo die Objektive drauf sind. Die sehen ja aus wie, keine Ahnung.
Da sind so schöne große Rohre dabei.
Die sehen aus wie
Panzerfäuste. Da gibt es aber auch den klassischen hessischen Spruch. Ne? Kann man den so in einem Bar-Podcast, ne? Die Leute, kommt ja der Klassiker, kommst du auf den Fußballplatz und sagst, hey, was ist denn das für ein Motzrohr?
Ja.
Das ist die klassische Antwort von Fotografen mit großen Teleobjektiven wie der Herr Soßgeschirr.
Ja, gut.
Das ist meistens Ruhe.
Ja, Fußballplatz sowieso. Da gibt es immer nur den ersten Schuss. Wenn der kommt, dann wird es schon meistens
seit 30 Jahren Digitalfotografie, jetzt sind Film drin. Ja. Klassiker, klar. 100 Meter Tesafilm. ich glaube, es gibt in keinem Berufsbild mehr oder bessere so Karlauer wie tatsächlich in der Fotografie.
Das ist so?
Ganz geil. Ja, gibt schon ganz gute Sachen. Schon ganz gut. Also dieses Thema Belichtung, unterbelichtet sein und so.
Ach so, ja.
Kann ich mir vorstellen. Aber Steve hat jetzt angefangen mit dieser Technik-Sache. Und da
ich weiß, jetzt muss Tobi einsteigen.
Nur mal jetzt zum Beispiel mit den 3 Kameras. Aber die mit den 3 Kameras, löst du die selber aus oder haben die dann... Du musst die auslösen. Das heißt aber, du bist an einem gewissen Ort, hast im Hinterkopf, sage ich jetzt mal so, du kannst mir ja gleich das Detail annehmen, hast im Hinterkopf einmal noch 3 andere Stellen, die du praktisch...
Also es ist meistens schon, dass du in der Nähe von der Kamera bist. Du musst die halt nur in einem Zeitfenster vorher aufbauen. Also ich mache jetzt nicht einen Zieleinlauf und mache dabei einen Hammerwurf.
Okay.
Also das kann mich nicht dran erinnern.
Es
gibt Situationen, wo du tatsächlich eine Kamera... Beim Fußball hast du eine hinterm Tor stehen.
Mhm.
Nehmen wir jetzt Nations League Finale.
Ja.
Und dann ist Siegerehrung. Ich fotografiere in der Mitte Siegerehrung und dann steht da meine Kamera noch. Und dann fangen da auf einmal an, Polizisten eine Kette zu bilden, weil die portugiesischen Fans anfangen, den Platz zu stürmen. Und dann drücke ich schon mal auf den Knopf und da gibt es dann ein Foto, wie dann da so das Netz quasi so hochgeklappt ist. Und du fotografierst in dieses halb offene Netz und dann steht dann so eine Polizeikette in der Allianz Arena in München.
Ja.
Was ich nicht hätte machen können, weil ich da nicht hinkomme oder auch mit der Kamera nicht hinkomme. Das passiert schon mal. Aber dass du jetzt das eigentliche das Event dahingehend, dass du sagst, da passiert jetzt was am Wasserhindernis, dann bin ich in der Regel auch auf der anderen Seite, fotografiere aus der Hand mit einer Kamera und habe das dann auf der Seite stehen, auf der ich nicht sein kann. Okay. Weil vielleicht jemand hinfällt und klatscht dann da ins Wasser und nicht bei mir. Und
ja, okay, also du machst nicht, so. Nur nicht
jetzt. Oder ich mache den Zieleinlauf bei einem 100-Meter-Sprint mit einer mittleren Telebrennweite und habe dann einen Weitwinkel da, falls doch der auf Lane 1 gewinnt und ich das vielleicht in dem Moment gar nicht wahrnehme.
Okay. Ja. Nee, weil das ist so ein bisschen was mich tatsächlich ein bisschen umtreibt, weil du hast jetzt zum Beispiel, du hast ein Fußballspiel und dann sitzt du ja manchmal da auf der Couch mit dem Handy und guckst und dann hast du hier Tor und dann hast du schon bei Kicker oder was weiß ich was, wo auch immer schon die aktuellen Bilder drin. Und da würde mich tatsächlich wirklich einfach mal der reine Ablauf interessieren, wie funktioniert es, ist es so, dass deine Kamera die oder dass deine Bilder direkt irgendwo hingehen und dann werden direkt verarbeitet, durchgeguckt, weil ich kenne es zumindest von meinem, wenn ich irgendwas fotografiere, habe ich immer einen Wust an, eine Menge an Bildern, sag ich mal. Wie läuft das ab? Ich sag mal so, pass auf, die Eintracht gibt 1-0 in Führung und ich gucke nochmal, keine Ahnung, den Ticker oder sonst irgendwas und da ist direkt eine Minute später das aktuelle Bild vom Torschützen drin.
Also im Idealfall ist es so schnell. Also Reuters ist technisch in der Lage, das so schnell zu machen. Funktioniert so. Deine Kamera ist über einen Hotspot mit dem Internet verbunden. Mhm. Du hast in der Menüleiste eine FTP, eine FTP-Adresse hinterlegt. Und auf der anderen Seite sitzt ein Editor, also ein Redakteur, der mein Bild fertig macht. Ja. Und der hat dann, der hat so Kurztasten, also der weiß dann, da gibt es eine, weiß nicht, eine Tastenkombi von Eintrachtsnummer 10, dann kommt der Name, zack, 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 der Rest ist fertig, Scores, First Goal, weil wir ja auf Englisch Captions schreiben bei Reuters. Ja. Und dann in dem Moment, wo es bei ihm ist, im Idealfall dauert das zwischen 30 und 50 Sekunden, ist es auf dem Satellit in einer Sekunde. Also ich glaube, das schnellste Bild bei so einer WM-Geschichte von Beispiel Anstoß vom Finale, ich glaube, keine 30 Sekunden beim Kunden.
Boah, das finde ich ja krass.
Ja, also, aber das ist auch so, zum Beispiel gibt es dann Regularien mit Akkreditierung über die DFL, du kannst aber nicht endlos viele Bilder in Serie machen, weil dann wäre es wiederum so eine, wie so eine Dia, so eine Slide-Sequenz. Ja. Das sind dann schon wieder Filmrechte. Ja, wir sind ja zum Beispiel auch, es ist ja auch verboten bei so Events, dass wir nebenher was filmen, auch nicht privat. Ja. Also da sind die großen globalen Organisationen noch relativ streng. Okay. Ja, weil dafür gibt es dann eben Rechte, die Leute teuer bezahlen müssen.
Die dann vor Ort sind und das dann
halt machen. Deshalb fotografieren wir da auch nur. Ja, die Kameras können heute alle beides, aber also ich mache tatsächlich immer nur Stills.
Ja. Ja. Okay, also jetzt nochmal, wenn du so eine Situation hast, was weiß ich, jetzt Angriff, was auch immer, dass du, da machst du jetzt keine
Alkoholfrei, nein. Dann nur Wasser.
Ein bisschen Wasser. Oder ein richtiges, da ist ein richtiges, oder? Ein richtiges.
Das ist ein richtiges Bier.
Dann nimm ich ein richtiges. Richtiges geht.
Nee, dass du,
ein
richtiges geht. Dass du praktisch jetzt nicht so eine Serienaufnahme machst von dem Ding, sondern du guckst schon gezielt und überlegst dir, wann du dann drauf drückst. Ich meine, das ist ja.
Naja,
manchmal. So eine Serienaufnahme, ich sag's jetzt nur für mich, wie ich das manchmal mache, jetzt zum Beispiel. Mein Sohn macht einen Weitsprungversuch, so, dann knall ich drauf, dann habe ich 30 Bilder, dann nachher gucke ich mir die an und nehme das Geilste mit dem besten Gesichtsausdruck, wo er am höchsten ist oder sowas in der Richtung. Aber das dürftest du theoretisch gar nicht machen.
Doch, natürlich. Also das geht ja nicht anders. Also ich muss ja schon die Kameratechnik auch ausnutzen.
Ja, ja, ich meine, weil du gesagt hast, diese Serie.
Ich schicke dann genauso wie du das Beste aussuchst, gehe ich das im elektronischen Sucher durch, drücke auf den Knopf und schicke das Bild zu meinem Redakteur. Das
geht nicht automatisch alles.
Nein, das könntest du so einstellen, also sogenannte, dass du es live machst, das würde gehen. Das würde aber auch nicht bedeuten, dass der Redakteur alle Bilder einzeln nimmt. Der muss das ja schon noch einmal aufmachen. Der würde dann auch. Also manchmal schicke ich dem ja auch, weil du es nicht so richtig siehst, weil es ja kleiner ist in dem Sucher oder über den Screen. Sagst du, welches Bild ist jetzt das Schärfere oder ist richtig? Ja. Das weißt du oftmals nicht. Und dann schickst du ihm zwei oder drei und dann sucht er das Beste aus. Ja, okay. Also manchmal ist es offensichtlich, wenn das jetzt so wie das mit dem Tor bei der WM ist, da hast du zwar auch eine Sequenz und dann schickst du aber das, von dem du denkst, das ist jetzt so dieser Original Touch, Ball ist genau auf der Fußspitze, das schickst du als erstes, dann schickst du aber noch drei davor und drei dahinter und dann macht das der Redakteur
fertig. Weil für mich ist das immer so dieser zeitliche Ablauf, ne? Was du gerade gesagt hast, dieses Schnellsein und dann wirklich noch. Ich meine, ganz ehrlich, also wer sowas mal fotografiert hat, auch nur vielleicht als Hobby. Nein, du machst Fotos.
Sorry, ich dachte gerade, weil du immer sagst, du machst
Fotos. Ja, ist aber so. Aber dann in der gleichen Zeit, und das ist ja eine ganz andere Situation im Stadion, die freuen sich ja auch noch, die willst du auch noch fotografieren und alles drum und dran. Und dann guckst du dir aber auf diesem kleinen Bildschirm, und wie oft habe ich gesagt, das ist ein geiles Bild, und dann guckst du mir auf dem großen Bildschirm an, und dann ist es irgendwie scheiße unscharf geworden, wegen der Automatik und keine Ahnung was. Ich habe irgendwo. So, egal. Aber auf jeden Fall ist dann in dieser Situation zu sagen, okay, ich schicke das dahin und dann ist das in einer Minute, sage ich jetzt mal hochrechnen, beim Kunden. Aber ich muss ja noch weiter fotografieren, weil die freuen sich jetzt noch und da sitzt ein EGTG auf der Bande oder so, was ich meine, ganz ehrlich. Das sind ja Bilder, das ist ja Wahnsinn. Aber das geht ja dann immer noch weiter. So gut, wenn die dann zurück zum Mittelpunkt
laufen. Das ist so der Moment, wo du das aussuchst. Also, ja,
wenn die zurücklaufen.
Ich bin dann schon, also wenn die jetzt das Tor schießen und die rennen jubeln in meine Ecke, dann fotografiere ich erstmal. Und dann suche ich als erstes Bild. Also das ist so der Ablauf, auf den wir uns in der Firma geeinigt haben. Dass ich dann aber zurückgehe und fange mit dem Tor an.
Ja.
Und dann quasi also in der Zeitachse richtig, ja, okay. Genau. Weil sonst kriegt ja auch der Redakteur einen Flash und versteht das nicht, wenn dann da auf einmal drei Jubel kommen und das Tor war noch nicht da. Ja. Oder es passiert auch mal, dass du irgendwie, dass ich es verpasse, dass ich nicht schnell genug war. Oder es läuft einer in den Weg und du siehst den Torschützen nicht, du siehst nur einen Fuß oder einen Ball. Ja. Dann brauchst du das Bild ja nicht. Ja. Und dann schickst du halt den ersten Jubel, wenn er in deine Richtung unterwegs ist, dass pass auf, Tor war geblockt oder ich hab's versemmelt und fertig. Und ich bin da auch jemand, der dann sagt, wenn ich mal was verpasse, dann sage ich es auch. Gibt dann Kolleginnen und Kollegen, die haben die tollsten Ideen und du weißt halt, die erzählen ja die Wahrheit. Also schon Situationen erlebt, wo dann noch Kollegen auf der Tribüne fotografiert waren und dann sagt dann jemand ja und dann war das und das und das nicht und dann siehst du ein Bild, jemand jubelt in der Ecke, da sind die 10 Fotografen, 9 fotografieren und der Kollege oder die Kollegin bückt sich gerade und versucht die Kamera aufzuheben und hat es einfach verpasst. Und ich bin halt der Meinung, es ist überhaupt nicht schlimm, weil passiert uns allen in jeder Lebenslage, dass wir es mal verpassen. Und dann gehst du halt hin und sagst, hey, also wenn es dir halt jedes Mal passiert, dann bist du vielleicht in der einen oder anderen beruflichen Situation falsch. Dann musst du dir überlegen, ob du vielleicht nicht zum Fußball gehst oder nicht zu was anderem gehst. Ne? Aber weißt du, du kannst auch, jetzt, wenn du irgendwie mit Aktien handelst, wenn du halt irgendwie 2 Monate lang immer nur die falschen einkaufst, dann solltest du vielleicht auch überlegen, ob du besser zur FWS gehst und nicht mit Aktien handelst, sondern mit anderen gebrauchten Papieren. Ne?
Ja. Aber ja, weil ich finde das, also ich... Es ist halt aus meiner Erfahrung, ja.
Ja.
Und das sind diese Abläufe, die auf einem ganz anderen Level allerdings, aber für mich trotzdem bekannte Abläufe sind. Mhm. Weil es genau geht um du willst diesen einen Augenblick haben. Und für mich ist es halt diese Abläufe, du brauchst diese Ruhe, du musst wissen, was du machst als nächstes. Du musst, und das ist für mich persönlich das Wichtigste, ich glaube, das habe ich vorhin bei dir auch schon rausgehört, du musst die Situation verstehen und begreifen und im richtigen Augenblick da sein, wach sein und halt die ganze Zeit, und das muss man halt auch noch dazu sagen, über so einen langen Zeitraum immer angespannt zu sein, ist anstrengend.
Ja.
Auch wenn du nur da sitzt, also in Anführungszeichen, es ist körperlich, physisch, psychisch, ist das eine Drucksituation, und da noch ruhig zu bleiben und dann halt, sage ich mal, die ganz nüchternen technischen Abläufe dann in dem, gut, das ist viel Erfahrung, alles drum und dran, aber ich finde, für mich persönlich ist es sehr interessant, das zu hören in diesem professionellen Umfeld, wie das abläuft, weil, jetzt kommt dieser Rückschluss, man sich selbst manchmal, auch wenn man in Anführungszeichen nur das Amateurfußballspiel fotografiert oder sonst was, sich selbst immer, also das mache ich so, versucht unter Druck zu setzen, dass man eben nichts verpasst, dass man irgendwie das Richtige irgendwie dann im Nachhinein liefern kann, auch wenn man das ohne Geld macht und nur zum Spaß oder was auch immer. Aber bei mir ist es manchmal so, dass ich mir halt trotzdem Druck mache. Wenn ich mir eine Kamera dabei habe, dann will ich halt dann im Nachhinein auch sagen, hier, guck mal, geil, das hier ist für euch. Und das ist für mich sehr wertvoll, das einfach nur mal so auch von dir zu hören, zu sagen, so gut, wenn ich es nicht gepackt habe, dann geht die Welt auch nicht unter und man muss es dann halt auch einfach sagen, dann ist es halt so.
Aber das bedeutet jetzt nicht, dass dieser Fatalismus, dass du ab und zu mal scheiterst, ne, dass das nimmt mir nicht den Druck. Also,
nein, das meine ich auch gar nicht.
Was schwierig ist, was tatsächlich schwierig ist, und das beschreibt es wahrscheinlich am besten, bei so einem Fußball-WM-Finale sitzen rund um den Platz, glaube ich, 200 Fotografinnen und Fotografen und nochmal 50 auf der Tribüne. Und jetzt beim größten globalen Sportevent alle 4 Jahre sind ja 250 Leute nicht viel. Das bedeutet, dass die 250 die allerbesten sind, die da sind. Oder so ein 100-Meter-Finale bei Olympischen Spielen fotografieren die Besten in dem Metier. Mhm. Das heißt, du bist im Prinzip im gleichen Wettbewerb wie die Sportler und Sportlerinnen, die in den meisten Disziplinen 2, vielleicht mal 3 Olympische Spiele haben. Sommer oder Winter. Ganz wenige wie die Alex Burkhardt, die Winter-Olympia im Bob gewinnt und dann noch mit der Staffel bei den Mädels Leichtathletik überragend. Also auch so absolute Favoritensportlerin von mir. Ob diese Vielfalt und dessen, was die da erreicht hat, gibt, glaube ich, nur 6 Menschen, die überhaupt bei Sommer und Winter zeitgleich Medaillen gewonnen haben. Überragend. Aber wir reden über ein 8-Jahres-Zeitfenster vielleicht, in dem sie vielleicht 3 Spiele schaffen. Ja, ich habe seit 2000 sämtliche Winter- und Sommer-Olympics fotografiert. Mhm. Und der Druck ist immer massiv. Mhm. Ich habe 24, 25 Champions-League-Finals fotografiert. Da kannst du dir nicht den gebrauchten Abend leisten. Das geht nicht. Das kannst du vielleicht einmal machen. Du wirst doch nicht dafür geschlachtet, aber zweimal passiert es dir nicht, sonst fotografierst du es nicht so oft. Ne? Also gib diesen Ding. Also es ist völlig legitim, dass du mal was verpasst. Und das wäre auch absolut gelogen zu sagen, obwohl mal ein ehemaliger Chef von Reuters zu mir gesagt hat, Kai is the guy who never misses. Aber das stimmt nicht. Ich habe noch nie ein richtig wichtiges Bild verpasst. Also ein Moment, wo ich in einem Stadion war oder so und auf meiner Ecke ist dieses, jene entscheidende Tor gefallen oder ein Foul oder eine rote Karte oder was auch immer. Das habe ich tatsächlich noch nie verpasst. Aber es gibt schon auch Bilder, die hätte ich gern gemacht und war dann entweder nicht schnell genug oder ich habe technisch vielleicht eine andere Idee gehabt, die nicht optimal war. Nicht bei richtig wichtigen Dingen, die man dann so als ikonische Images irgendwie kennt, dass ich sage, Mist, warst dabei und hast es verpasst. Das nicht. Aber ich glaube, man muss sich da echt immer selber ehrlich sein, dass das normal ist. Ne? Also es ist einfach so. Du kannst auch nicht immer alles 100% schaffen. Aber was wichtig ist, und da spielt es zum Beispiel für mich überhaupt gar keine Rolle, ob ich das professionell mache, zum Broterwerb oder weil es mir nur Spaß macht und ich hingehe und mich damit auseinandersetze, was kaufe ich als Prosumer, Amateur mir für ein Fotoapparat, um damit was auch immer zu fotografieren. Also in dem Moment, wo ich mir dann schon die Mühe mache und womöglich sogar Geld investiere, dann will ich auch schon das Beste rausholen. Also dann will ich nicht sagen, ich bin jetzt irgendwie so mit irgendeinem medioker Durchschnittskram zufrieden. Das wäre mir dann auch nichts. Ja. Also ich bin jetzt niemand, der noch groß viele Hobbys hat. Also das hat dann im Groben schon alles immer so ein bisschen mit Fotografie zu tun und so ein bisschen Lifestyle. Aber dann habe ich da auch keinen Bock auf Durchschnitt. Also genauso würde ich dann auch jedem, der sagt, dann gibt ja auch Leute, die gehen in Workshops von mir und das ist witzig, die gehen alle auch schon so ein bisschen mit dem Ansinnen ran, keine Profis, aber doch professioneller zu werden. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil wenn du Leute hast, die Bock drauf haben, was zu lernen oder ein Stückchen weiterzukommen, ich gehe zum Beispiel auch hin, also ich kann jeden Tag was Neues lernen. Also vom Leben sowieso und fotografisch aber auch. Also ich bin noch nicht fertig.
Ja. Aber bei den Workshops zum Beispiel jetzt, die Leute kommen zu dir, weil, oder anders gefragt, warum kommen die zu dir? Weil du diese Fotos mal gemacht hast, die halt irgendwie, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, ikonisch sind oder besonders sind? Also erste Frage wäre, warum gibst du diese Workshops? Und zweite Frage wäre, warum kommen die zu dir?
Also Workshop gebe ich aus 2 Gründen. Zum einen, weil die Nachfrage, das Interesse da ist und weil das etwas ist, was man ganz gut, dann kriegst du auch immer noch ein bisschen Creme aufs Brot. Also außer dem Broterwerb ist ja in der Regel so, dass das bezahlte Workshops sind und Leute dafür Geld zahlen. Und die fassen so zusammen, für die spielt so dieses Event eine Rolle, weil ich ganz offenbar aus deren Sicht oder wenn ich so sehe, wer das kommt oder wie die Nachfrage ist, wer da bucht. Ich glaube, denen gefällt so dieser Entertainment-Faktor ganz gut, wenn ich so ein bisschen über Fotografie erzähle und mein Ansatz ist nicht ganz so philosophisch wie der vielleicht von anderen Leuten. Also ich bin keiner der Fotografen, der dann da bei Porträtfotografie darüber spricht, dass man mit der Kamera in die Seele von Menschen guckt. Das sind so Sachen, wo ich dann echt so leichte, die ganz kurzen Nackenhaare stellen sich dann so ein bisschen, das ist mir alles too much, aber okay, kann ja jeder auch machen, wie er will. Ich glaube, ich vermittle den Leuten relativ gut, wie sie ohne großes Schuschu und Shishi vorwärts kommen. Und oftmals sind es ganz einfache Sachen, Positionierung, Höhen, Augenlinien, Hintergrund macht Bild gesund und, ja. Und ich glaube, das kann ich ganz gut veranschaulichen. A, mit den Bildern, die sie von mir vielleicht schon gesehen haben. Mhm. Und wie du die dann noch in so einen Zusammenhang setzt, dass du sagst, das Thema ist diesmal irgendwie Porträt, Beauty, Fashion, Auto, was auch immer. Dadurch, dass ich natürlich journalistisch alles fotografiere, hast du immer eine gute Chance, in so einem All-Star-Team mitzumachen, weil du natürlich so ein klassischer Multi-Valuable Photographer bist. Ne? Mhm. Also ich würde jetzt aus dem MVP nicht den Most Valuable, aber ein Multi-Valuable Photographer machen und not the Most Valuable Player. Aber ich glaube, das trifft es ganz gut. Also diese Mischung. Und solange die Leute da Bock drauf haben und ganz viele, ich habe heute bei Leica in der Galerie, wo ich ja in Frankfurt hier zu Hause bin, jemanden getroffen, der schon 2 Workshops bei mir gemacht hat. Und er hat gesagt, Kai, wie sieht's aus im Herbst? Wann gibt's denn wieder was? Ja, wir sind gerade dran am Überlegen, gucken. Wir machen vielleicht mit dem Automobilhersteller, der schnelle Autos macht, der aus Deutschland, dass wir was Kooperatives machen, einfach mal, um so ein bisschen rauszukommen. Und da können wir dann so... Ich versuche das dann auch immer so breit aufzustellen. Also, dass die Leute, die jetzt da Bock haben, so Details von Felgen oder wie auch immer von so einem Rennauspuff zu fotografieren, genauso viel Spaß haben wie jemand, der sagt, es sieht lustig aus, wenn ein Mechaniker da dran schraubt oder es sitzt irgendwie ein hübscher Mensch in dem Auto drin. Dann versuchst du das breit aufzustellen und den Leuten zu vermitteln, ohne dass sie irgendwie für 30.000 Euro Studio-Equipment aufstellen können, dass sie auch einfach nur mit ihrer Kamera ein schönes Foto machen können. Und das funktioniert, das passt. Es ist, manchmal ist es so extrem, dass wir überlegen, wie wir es machen, dass so ein Phänomen, das sich jetzt hier die letzten 2 Jahre so entwickelt hat, dass quasi zwischen 50% und 80% der Menschen, die schon mal da waren, dass die beim nächsten Mal wiederkommen. Und da gibt es Leute, die waren schon 3-4 Mal da. Und ich denke so, okay, also dass ich immer nur ganz neue Sachen erzähle, das schaffe nicht mal ich mit meiner großen Klappe. Aber die haben Bock drauf, die haben Spaß. Und dann habe ich natürlich auch Spaß. Also wenn du merkst, dass Leute, dass die Freude dran haben, dann ist es ja selbstverständlich, dass du sagst, wenn ich es irgendwie einrichten kann, dann mache ich das weiter. Ne? Und wie gesagt, ein paar Euro kann man ja auch verdienen.
Also das definitiv. Plus, ich glaube, wenn du irgendwie Leuten das Gefühl gibst, dass die in welcher Form auch immer was lernen, ist das super. Also und was lernen heißt auch immer so, ne? Also auch wenn du denen nur wie uns gerade heute Abend. Also ich finde auch für mich, das soll ich nicht nach abschließenden Worten anhören, aber ich habe auch heute schon viel gelernt. Auch gerade, weil wir über andere Sachen gesprochen haben, die ich nicht erwartet hatte, so, ne? Was deine Fotografie betrifft. Und ich finde auch, da ist so, wenn also ist durchaus legitim, dass man da an einem Workshop teilnimmt und man nicht erklärt bekommt, mit welches Objektiv benutzt du, für was, welche Belichtungszeit, so, sondern es geht einfach so ein bisschen
die
um
dieses... Die Leute fragen, also du hast auch Menschen, die das fragen, die das wissen wollen. Klar. Und also ich würde nicht hingehen, würde dann sagen, das solltest du eigentlich wissen, wenn du zu einem Workshop von mir kommst. Auch das erkläre ich den Leuten. Es ist jetzt nicht so die Regel, aber es passiert schon auch, dass da Novizen aufschlagen und sagen, hier ist das für mich auch was. Sag ich, ja, kein Problem, du musst es da ein bisschen anpassen. Wenn du natürlich so ein extremes Niveaugefälle hast, dann musst du gucken, dass alle zufrieden sind. Ne?
Klar. Ja.
Und deshalb sind meine Gruppen nie so groß und du kannst natürlich auch einen Einfluss auf die Zusammenstellung im Vorfeld nehmen. Und das ist für mich ganz wichtig, dass das an so einem Tag wie in einem Team Fotografie funktioniert. Und ich die Leute dann einfach auch dazu animiere, sich gegenseitig vielleicht mal zu unterstützen. Ob das mit einem Reflektor ist, mit einem zusätzlichen Licht, das per se erstmal gar nicht so sehr vonnöten ist, aber allen das Gefühl gibt, komm her, ich helfe der Kollegin, dem Kollegen jetzt einfach noch so ein bisschen mit und dann kriegst du in der Regel den Gefallen ja auch zurück. Und dann hatten alle das Gefühl, dass sie zusammen was Gutes geschafft haben. Und das ist ganz wichtig. Und tatsächlich gibt es dann durchaus auch Menschen, die wüssten, wie sie das Bild, mit welcher Optik sie das gerne machen würden. Aber die fragen dann auch, sag mal, würdest du es auch so machen oder was denkst du denn, ist vielleicht besser? Und da sage ich, Ich weiß nicht, ob es besser ist, weil das liegt ja letztendlich in deinem Auge auch, ob es dir anders besser gefällt. Aber probiert doch einfach mal dieses oder jenes aus. Nicht, weil ich sage, das ist jetzt hier ein Dogma und aus meiner Sicht musst du dieses oder jenes machen. Also ich versuche, die Menschen zu animieren, Sachen auszuprobieren. Ja. Das mache ich ja auch. Also ich probiere ja auch Sachen aus. Wenn du bist bei einem Fußballspiel, die Heimmannschaft führt 3-0, du hast 3 Tore, 3 Jubel fotografiert, dann kann es passieren, dass ich mal eine halbe Stunde nur so Mitzieher mache und so mit ganz langen Verschlusszeiten und gucke, ob irgendwas künstlerisch Spannendes rauskommt. Weil ich jetzt weiß, ich kann jetzt in der Szenerie nichts mehr verpassen. Sollte es dann plötzlich auf einmal 3-3 stehen, dann muss ich natürlich wieder in den, ich dokumentiere den Rest dieses Fußballspiels, Modus umschalten. Gar keine Frage.
Das heißt, Leute bei dir in so einem Workshop, du hältst nicht nur einen Vortrag, sondern ihr macht auch Sachen.
Komplett. In der Regel dauert das 2 Tage, geht meistens mit einem Abendessen los, mit einem gemeinsamen, ganz zwanglos, wo sich die Leute kennenlernen, wo miteinander gesprochen wird. Und am nächsten Tag wird fotografiert. Und was bei mir der kleinste Teil ist, wo ich nicht großen Wert drauf lege, dass ich das vermittle, das ist nicht mein Thema, ist Postproduktion. Also ich erkläre den Leuten nicht, wie sie eine Stunde irgendwelche Bildbearbeitungsprogramme benutzen. Ich helfe ihnen gerne beim Aussuchen und erkläre ihnen, warum ich dieses oder jenes Bild gefälliger finde als ein anderes. Aber das Feintuning, weil das findet bei mir ja auch nicht statt. Ja, also wenn ich jetzt, angenommen, ich porträtiere einen Politiker, dann ist oder eine Politikerin, dann ist deren oder dessen Agentur dafür verantwortlich, die Retusche zu machen, das mache ich nicht. Also ich mache dann da keine Fälschen und Pickel weg. Wenn die das dann danach machen wollen, ist das ihr Ding, aber nicht meins. Von mir gibt es das Bild so, wie es ist. Ja? Das ist aber auch was ich vorher immer, bevor ich mit irgendjemandem einen Vertrag mache, ausmache. Das ist so, weil ich kann ja nicht sagen, meine Bilder sind authentisch und dann bei einer anderen Geschichte sage ich, okay, jetzt mache ich hier einmal, lasse ich den Botox-Filter 3-mal drüber laufen. Das ist ja Quatsch. Ja. Ne? Also wenn das dann jemand macht, wenn das Bild bezahlt ist und der die Rechte dran erworben hat, dann ist das seine Sache, ne? Aber nicht mein.
Ist ja bei uns auch so. Also ich meine, Tobi hat ein Foto für dich gemacht und
du meinst, wenn ich dann doch noch das Botox brauche, weil ich im Moment bin chinesische Falten und keine Chance.
Das hast du nicht bezahlt. Fürs Coverbild hier.
Nein, also das ist... Also, Botox hilft, dann brauchst du eher so eine große Kartusche Bauschaum, dass du die Falten ausgebügelt
kriegst. Okay, ganz ehrlich, also meine Fähigkeiten halten sich da auch in Grenzen.
Nee, hör auf damit. Guck mal, das haben wir doch heute gelernt.
Nein, er meint jetzt die Retusche, nicht die Fotografie. Wie gesagt, also da, die Leute müssen da nicht ihr Licht unter den Scheffel stellen oder beim einen oder anderen ist ja auch vielleicht so ein bisschen Koketterie, ja. Und das ist es aber bei mir auch nicht, wenn ich sage, ich mache das beste Bild vielleicht noch. Ich weiß es nicht, aber zumindest muss ich den Anspruch ja haben, dass ich sage, vielleicht kann ich mich noch verbessern.
Ja.
Aber dass ich jetzt sage, es ist jetzt so 80% nur Durchschnitt, das muss auch nicht sein. Also, und ich glaube, die meisten Menschen, die fotografieren, sich damit auseinandersetzen, die haben ja Fortschritte in Resultaten. Ich habe das jetzt jemandem, der in 2 Workshops war und beim zweiten, da war ich echt, ich war baff von den Socken. Also das war krass. Ich habe dann so spaßhalber gefragt, was hast du noch für Workshops in der Zwischenzeit besucht? Und er hat dann gelacht, warum? Da sag ich, das ist schon. Also, und das Witzige war, so die ganze Herangehensweise, gar nicht nur das eine Resultat oder das Porträt, sondern die Herangehensweise. Also ich habe ja versuche ja den Leuten auch immer so ein bisschen zu vermitteln, wie ich Dinge sehe. Ein Workshop heißt zum Beispiel Bilder sehen. Was viel, viel mehr ist, als rumzulaufen, was zu sehen und ein Bild zu machen. Bilder sehen ist ja noch viel, viel mehr. Weil nicht nur jemand, der eine Kamera benutzt, um ein Bild zu machen, muss ein Bild sehen, sondern danach wird das Bild ja auch gesehen. Und das gehört auch zum Bildersehen. Wie nehmen denn Leute meine Fotografien wahr? Ja? Und da gibt es Riesenunterschiede. Ja? Ein jubelnder Hugo Ekitee auf der Werbebande sorgt für große Verzückung bei vielen der Frankfurter Kumpels und Eintracht-Fans. Und der Verein, gegen den er halt getroffen hat, die sehen das und sagen, das ist ein Scheißbild. Dabei hat das mit dem Bild überhaupt nichts zu tun. Das Bild ist super. Ja, also rein, wenn du sagst Bildaufbau, was auch immer, bleibt das Bild super. Aber denen gefällt dann der Bildinhalt nicht. Ja? Oder du hast jemanden, der sagt, ich präferiere, weiß nicht, Halbakt von muskulösen Männern mit dem Sixpack Und jemand anders, der keinen hat, sagt, naja, also das ist jetzt ein bisschen zu perfekt, das gefällt mir jetzt nicht. Und da kannst du nichts dran ändern. Das wird aber fotografisch verändert, das ist ja die Leistung, die jemand da künstlerisch gebracht hat, nicht. Aber was bei Bilder sehen und in Fotografie natürlich extrem beeinflusst, ist einfach der Bildinhalt, der auch unsere Wahrnehmung beeinflusst. Ja? Also ich werd definitiv ein gelungenes Sportbild von einem anderen Fußballverein, der dann eben nicht meiner ist, vielleicht nicht so gut finden, emotional oder bildinhaltlich, wie wenn es mein Club wäre, obwohl es vielleicht sportfotografisch absolut perfekt ist. Und ich glaube, das gehört dazu beim Bildersehen. Und das ist auch was ich den Leuten versuche zu vermitteln. Also du denkst, ein Bild ist das, oh, das ist ja wunderschön, weil du den Mensch, den du da abbildest, vielleicht wunderschön findest oder was auch immer. Der andere sagt, Gott im Himmel, ja, das ist jetzt wieder ein Fotograf mit einem kahlgeschorenen Kopf und einem Bart oder das ist jetzt die 38. blonde Frau oder der 56. Cocker Spaniel mit langen Ohren. Ja, dann ist das Interesse dafür nicht da und dann ist natürlich auch die Schönheit gleich geringer. Hm. Zwangsläufig.
Ja.
Das ist gut. Ich finde es eigentlich, diese Sachen, die du jetzt hier aussprichst, einfach mal so aufzunehmen, das bringt einen auch irgendwie...
Bringt dich weiter, ja?
Naja. Du kannst ja auch gerne mal zum Workshop kommen.
Nee, der Tobi hat gerade umsonst einen Workshop bekommen hier bei uns. Deswegen, guck mal, nur deswegen hat er dich eingeladen. Ja,
ganz viele haben den gerade umsonst bekommen hier. Da kommt jetzt keiner mehr. Jetzt.
Ja? Nee, deswegen aber hat er dich eingeladen. Nein, ich meine
das wirklich so. Weil das
gib's
so,
zu, komm.
Nein, das sind so manche Sachen, also ist ja auch manche Sachen, denkst du dir auch selber, oder du denkst über manche Sachen nach, sagen wir mal so rum, das hätte ich vielleicht besser anders. Ne? Aber wenn das jetzt mal nochmal von dir zu hören und das nochmal. Nein, nicht. Ja? Dass du jetzt, ich sage jetzt nicht, dass du die Weisheit mit Löffeln gefressen hast, aber weißt du, von dir mit so viel Erfahrung und allem drum und dran, das einfach nochmal so ausgesprochen zu hören und das praktisch mit den Gedanken nochmal zusammenzubringen, die man selbst hat, das ist ja auch schon wieder eine Entwicklung für einen selbst. Und von daher ist es also. Workshop würde ich nicht nennen, aber es ist einfach diese Geschichten hören, die Erfahrungsaustauschen, ja. Aber ja, total. Es ist einfach wirklich, und das finde ich ja auch immer wichtig, dass man hinter dem Foto, also ich sage immer auch, ob ich es jetzt auf der Arbeit mache oder privat, ich sage immer, bei jedem Foto, zumindest das, was ich auswähle und jemandem gebe oder was bei mir auf der Arbeit irgendwie dann benutzt wird für irgendwas, ich sage mir, bei jedem Bild denke ich mir was.
Ja.
Auch wenn die anderen das nicht verstehen. Und wenn er jetzt sagt, es ist Bilder sehen, ne, ist genau das in anderen Worten, aber es bekräftigt ja auch das, was ich in meinem Kopf habe und das vielleicht nochmal so dargestellt. Und das bekräftigt mich ja auch. Das heißt, ich habe ja praktisch einen festeren Schritt weitergemacht, weil ich das auch so sehe oder beziehungsweise ähnlich sehe. Und das ist für mich ganz viel wert. Ja? Also, weil ich weiß ganz oft, dass meine Bilder von manchen nicht verstanden werden. Und das geht jetzt eher vielleicht auch in den arbeitstechnischen Bereich, weil das ist auch eine große, wie soll ich sagen?
Auf der Arbeit nicht verstanden.
Ja, gut, wenn ich jetzt für Freunde Fotos mache und ich zeige das, dann ist, da hast du nicht so eine große Range, um zu sagen, okay, ich verstehe das Bild oder nicht. Aber wenn ich jetzt einen Artikel schreibe und ich nehme jetzt irgendein Bild von mir oder dazu, dann wähle ich das Bild nach gewissen Gesichtspunkten aus, weil es entweder symbolisch oder für mich irgendeine Bedeutung hat.
Ja.
Was aber nicht jeder, der den Artikel liest oder irgendwas, mit der sich das Bild anguckt, dasselbe denkt wie ich.
Ja.
Aber für mich ist es wichtig, sagen zu können, wenn einer zu mir gesagt hat, was ist denn das? Ich kann dir jedes Mal sagen, warum ich dieses Bild ausgewählt habe. Und das ist mir halt wichtig, zumindest für mich persönlich. Aber ist es, wenn er jetzt sagt, dann überlegt man halt beim nächsten Mal vielleicht doch noch ein bisschen mehr, ob ich das jetzt verstehe oder ob ich jetzt ein bisschen mehr drauf gucke, dass es vielleicht der ein oder andere nochmal versteht, ob ich vielleicht ein anderes Bild auswähle. Und nicht aus meiner Sicht, sondern aus der Sicht des anderen. Also ja, ist jetzt ein bisschen kompliziert oder in die Tiefe, aber das ist für mich persönlich ist es schon sehr viel wert. Also
definitiv.
Also zu sagen, ich versuche jetzt für mich was Passendes zu finden oder ich versuche nochmal vielleicht aus einer anderen Sichtweise meine Wahl zu überdenken oder so. Also ich mache es ja schon auch so, aber es ist trotzdem für mich wichtig in meinem Denkprozess einfach.
Ja. Schau, in der Fotografie wird ja oft gefragt, was macht denn ein gutes journalistisches Bild aus? Mhm. Ja? Ich habe jetzt mir die Frage zum ersten Mal gestellt, wo ich dachte, okay, wie fängst du das an für dich so ein bisschen zu definieren? Mhm. Und bin dann zu einer Antwort gekommen, die ich seitdem immer hernehme. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass du fotografisch eine Emotion transportierst. Also entweder eine Emotion abbildest, das kann ja, ne, wir hatten es vorhin über Krieg, wir hatten es über Sport, das ist das eine. Aber der optimale Punkt ist erreicht, dass dein Bild wirklich fotojournalistisch funktioniert ist, wenn die Menschen dich sehen, emotional abgeholt werden. Mhm. Dass die erschrocken sind, dass die begeistert sind, dass die vielleicht traurig sind, das spielt alles gar keine Rolle. Aber in dem Moment, wo du einen emotionalen Effekt erzielst bei den Menschen, die es betrachten, dann hast du geliefert. Ja. Was und wie gesagt, da sind wir wieder bei Neid und Missgunst. Ja, der Fußballfan von der anderen Main-Seite, der kriegt dann eher Plack, wenn wir die Europa League gewinnen. Aber dann bleibt trotzdem ein gutes Bild, wenn er sich das anguckt und denkt, verdammte Axt.
Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Ganz am Anfang, dem Hasenzüchterverein. Manchmal ist es halt schwierig, zu manchen Themen dann ein Bild zu machen, das einen abholt, weil es nicht viel zum Abholen gibt. Und deshalb habe ich ja halt auch da nachgefragt, zu sagen, okay, man bleibt dran, ja. Man macht es aus seiner Sicht und man muss mal gucken, weil es gibt halt emotionalere Situationen als die anderen. Aber so eine Konferenz
auch
oder
da,
so.
Du gehst zu diesem Kaninchenzuchtverein das erste Mal und fotografierst diese Vorstandswahl.
Ja.
Und ich kann jedem nur empfehlen, der sich vielleicht am Beginn dieser journalistischen Ochsentour bei seinem Kreisblatt auf die Reise begibt, wenn du an der Sitzung sitzt, also heute funktioniert das nicht mehr so wie früher, das macht heute niemand mehr, sondern macht einer vom Vorstand, wenn sie gewählt haben, ein Bild und schickt das rein. Aber was ich jedem nur empfehlen kann, ist, dann besuch doch mal den Kaninchenzuchtverein, wenn die auf ihrem Gelände sind und mit den Hoppeln am Machen sind, am weiß nicht, nächsten Dienstag. Und auf einmal wirst du eine super Fotogeschichte sehen und dann fängst du an, da zu fotografieren und dann triffst du da 50 Menschen, die total ihre Begeisterung in dem Hobby teilen. Und das Verrückte ist, eines der besten Beispiele in meiner frühen sportfotografischen Geschichte. Frankfurter Rundschau, noch im alten Rundschauhaus. Damaliger Sportchef, mich in sein Aquarium gerufen, ging um die Wochenendtermine. Draußen haben die alle schon so rumgegickelt, als ich da kam. Ich war mit Abstand der Jüngste. Und da sagte der hat mich gesiezt. Frau Offenbach, ich habe am Sonntagmorgen einen sehr wichtigen Termin für Sie. Sie gehen nach Jügesheim, da findet das Finale der deutschen Bahnengolfmeisterschaften statt. Und ich habe gedacht, der wollte mich verarschen. Ich habe gedacht, ich bin doch hier derjenige, ich muss doch jetzt hier, ich weiß nicht, ich fotografiere Fußball, zweite Liga mindestens. Und guckst du raus, die lachten alle und schütteln alle so mit dem Kopf so. Ich so, ja, okay, dann mache ich das. War jetzt von mir aus Hanau auch nicht so weit dann nach Jügesheim. Bin ich dann da an die Bahnengolfanlage, also auf dem Minigolfplatz. Mhm. Ja, was mir aber keiner mitgeteilt hatte, der damalige Chefredakteur und sein Sohn, die waren sehr erfolgreich in diesem Sport aktiv. Und dann habe ich mich an den noch älteren Spruch, geh zu jedem Termin wie in den Sonntagmorgen-Gottesdienst. Und dann habe ich, glaube ich, Bahnengolf fotografiert, wie das noch nie jemand fotografiert hat. War definitiv kein Karrierehemmschuh, dass ich es ernst genommen habe, ganz bestimmt nicht. Aber war schon ein Schocker. Da stehst du auf dem Minigolfplatz und dann kommt der Erste an und macht einen Koffer auf und da sind 10 verschiedene Bälle drin. Und ich habe gedacht, okay, das ist doch hier versteckte Kamera, die wollen mich doch hier verarschen. Das ist doch, das ist nicht ernst, aber das ist ernst. Ich glaube, die oder mittlerweile haben sie für jedes Loch einen anderen Ball. Die sind unterschiedlich schwer und was auch immer. Also keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch so gibt.
Doch. Tatsächlich, wenn du zu dem Hirschgarten gehst,
ja, ich weiß.
Kriegst du sogar 2 oder 3 verschiedene Bälle. Und da steht an jeder Bahn die Farbe des Balles, weil der eine bounced mehr, der andere ist schwerer.
Wie beim Squash.
Ja, so ähnlich. Und dazu noch kommt auch, dass die so mittlerweile so Saugnäpfe haben, dass die mit der Schlägerrückseite
den rausholen können.
Ja. Nee, aufheben können.
Was auch witzig ist, ne, mit dem Squash fand ich früher immer einen Riesenspaß, wenn du die Farbe, wenn du dir passenden Nagellack organisiert hast, dann hast du dann einfach die Ballfarbe umlackiert. Das hat manchmal schon für Verwirrung gesorgt. Also Leute, die immer mit diesem schweren, nicht so hüpfenden Ball gespielt haben und du hast den dann umlackiert auf den, der durch das Ding ist, wie ein Flummi, die waren schon ziemlich verunsichert nach kurzer Zeit des Spiels. War immer gut, wenn du gegen viel bessere Leute gespielt hast, hast die Bälle getauscht, hat die völlig überfordert. Ja. Haben die nie mit klar.
Ist aber mit dem Bocken haben früher immer gegen die guten Mannschaften auf dem Hartplatz gespielt.
So.
Den Klassiker kenne ich auch, Rote Erde. Oh, und ich war Torwart, das war nie schön. Rote Erde war echt nicht schön.
Ich habe noch einiges
von der Bockenheimer Roten Erde.
Im Knie.
Unter der Haut. Bei mir sind es, glaube ich, eher Hüfte ja, und ja. äußere Oberschenkel.
Ja, genau. So kommt er auch immer nach Hause in die WG. Was hast du gemacht? Hast du
hier ganz ehrlich, MMA gemacht? Oder? Jetzt schreiben wir ein bisschen ab, aber die eine der fiesesten Schürfwundenverletzungen hatte ich damals, und das war in der Jugend, also das ist schon ein Momentchen her, da haben wir gegen Rot-Weiß gespielt und die hatten einen der ersten Kunstrasenplätze.
Oh, schöne Brandverletzung.
Ja, aber die waren, das war damals noch so eher wie so
Teppich.
Teppich.
Ja, nicht
Schwamm. Kennst du genau. diese die Fleckenschwamm, die wo früher Fernsehwerbung gab, wo du drauf drückst und dann geht alles da rein. Ungefähr so war dieser Platz. Und es war sehr sonnig und die haben tatsächlich den nicht nass gemacht. Mhm. Und ich war damals auch dafür bekannt, die eine oder andere Grätsche auszupacken. Und dann habe ich mir tatsächlich komplett die Seite praktisch von kurz überhalb des Knöchels bis wirklich zum Hüftansatz
oben
die komplette Tapete abgesäbelt. Und da Hartplatz hin oder her. Hartplatz nässt und ist auch übel. Aber das war eine Nummer, die war fast noch... gut, du hast keine Rückstände mehr danach gehabt. Also rote Steinchen oder so. Aber das
in
war
der Haut.
Fiese Nummer. Ja. Okay, Exkurs Ende.
Ist nicht schlimm. Guck mal, wir haben es uns vorgenommen. Ich muss heute... der sein, der die...
ich habe aber noch eine Sache, die kannst du mir auch nicht nehmen.
Dann jetzt.
Ja, okay. Also, du bist ja schon sehr lange dabei. Ne? Haben wir jetzt festgestellt.
Ja. Ohne. Ich auch, ja.
Ja, weil das ist für mich auch nochmal eine ganz andere Nummer. Jetzt und deinen oder DJ-Nummern, früher haben wir mit Platten aufgelegt und jetzt steckst du einen Stick rein. Ich meine, als du angefangen hast, war die Nummer eine ganz andere. Da gab es keine Digitalfotografie und so weiter und so fort. Und da gibt es ja schon eine gewisse Entwicklung. Und da würde ich gerne von dir nochmal wissen, wie du die Entwicklung mitgemacht hast und wie die Unterschiede des Arbeitens. Wir haben ja gerade gesagt, in 30 Sekunden ist das Bild da und wird an den Kunden geliefert. Das ging ja dann früher nicht und auch nicht die Reihenaufnahmen und wie auch immer. Wir hatten es ja vorhin dann...
Also die Reihenaufnahme ging schon. Musstest du halt mehrere Rollen belichten, ne? Das ging schon. Ja. Also technische Abläufe... ganz anders. Ja. Also ich gebe dir ein Beispiel. Du hast Weltcup oder Olympia Downhill Abfahrt fotografiert. Da musst du ja die ersten 30 fotografieren. Dann hast du schon eine Highspeed-Kamera benutzt, weil Autofokus nicht so wie heute, so da kommt einer ums Eck und dann hat der Autofokus den, sondern du hast eher so vorfokussiert, dann kam der über die Kuppe gesprungen und dann hast du es laufen lassen. Dann gab es schon auch schnelle Kameras und dann hattest du im Prinzip zwei Läufe auf einer Rolle Film. Vielleicht auch mal drei. Und dann gab es den Klassiker am Ende des Rennens, bist du runter, du hattest dann irgendwo in der Umkleidekabine oder im Stadion auch auf Toiletten deine Dunkelkammer aufgebaut, hast dann deine Filmrollen entwickelt und hast dann gescannt, so fing es bei mir an. Also ich musste keine Abzüge mehr machen, die Kollegen noch 15 Jahre vorher, die haben direkt noch Abzüge vor Ort gemacht und dann über so Trommelsender versendet. Und ich bin schon aus der Generation dann dieses quasi... Semi-digitale, wo du dann über einen Scanner die Negative eingescannt hast und dann ein Bild auf dem Computer hattest und schicken konntest. Blöd nur, wenn du natürlich auf deine Filmrolle nicht die Nummer von deinen Skiläufern geschrieben hast.
Ah, ja.
Und dann bist du mit 12 Rollen darunter gekommen und du konntest 4 entwickeln und dann gab es halt Leute, die hatten das vergessen und dann war der Polen offen, weil dann hast du nicht gefunden. Du hast natürlich nur die Nummern gebraucht von den ersten drei. Du hast dann nicht den 8., 9. geschickt. Heute kannst du das ja problemlos machen. Das ist ja in der Reihe auf deiner 1 TB Speicherkarte. Und nehmen wir ein Beispiel. München, Champions League, Europapokal der Landesmeister am Anfang noch. Du hast ein Halbfinale in dem Stadion, du hast auf 4 Ecken jeweils einen Fotografen von Reuters sitzen. In der Regel hast du am Marathontor ging es Richtung, und die hatten dann so Dunkelkammern, also tatsächlich, wo es Arbeitsräume gab, wo du Wasser hattest, die Tür zu, dunkel, wo du die Filme entwickeln konntest. Hast dann deine Chemie mitgebracht, hast die warm gemacht mit so einer Art Tauchsieder, der aus der Aquaristik kam. Und da musstest du gucken, 10 Sekunden waren deine Filme over und dann war Ciao Kakao. Ne? Also das ist nicht so einfach. Und dann hast du meistens Kolleginnen und Kollegen, von dem du erwartet hast, der hat das schnellste Actionbild, der war am weitesten weg. Und das war dann der oder die Kollegin, die los ist, hat die, was in der Zeit passiert ist, Filme, 4, 5, je nachdem, nach 15 Minuten Spiel, je nachdem, wann er das Gefühl hat, er hat was. Oder im Idealfall, es ist auf der gegenüberliegenden Seite ein Tor gefallen, es gab einen Jubel, Kollege, dann ist der auch schon mal los und hat gesagt, okay, ich habe zwar nichts, aber ich sammle das jetzt ein. Ist entwickeln gegangen hat dann 2-3 Bilder gescannt und im Idealfall war er zur Halbzeit wieder da. Dann haben die 4 Leute bis zum Ende fotografiert, dann haben 2 entwickelt, 2 gescannt und am Ende von so einem Champions-League-Halbfinale hatten wir 50 Bilder geschickt, zu viert. Heute fällt da drüben das Tor, er drückt auf den Knopf aus der Kamera raus, da kriegt einer eine gelbe, eine rote Karte und am Ende des Abends gibt es von dem Spiel, von den 4 Kolleginnen und Kollegen vielleicht 500 bis 800 Bilder von dem Spiel. Das heißt, der Workflow ist, was so das Rennen und drumherum ist, viel entspannter. Die Erwartungshaltung der Kundschaft ist viel, viel höher. Alles sofort und zwar alles, nicht irgendwas verpassen. Früher wussten die ja, okay, der muss jetzt entwickeln oder was, da können nicht 5 Leute das ganze Spiel auf alles achten. Oder selbst dann gab es ja noch die Zeit, da konntest du noch nicht aus der Kamera schicken. Dann hattest du die auf so einer großen Speicherkarte, hast du deinen Laptop neben dir stehen gehabt. Und dann hast du dann da die Karte reingesteckt, hast das eingelesen, hast deine Bildunterschrift selber gemacht. Da kannst du ja in der gleichen Zeit nicht auch noch fotografieren. Mhm. Da war es klar, dass du nicht alles, aber heute ist die Erwartungshaltung die, dass du alles hast. Das heißt, es ist erstmal ein bisschen einfacher. Du musst jetzt nicht noch 2 Liter Chemie mitschleppen und einen Tauchsieder und einen Kasten, in dem du das warm machst oder einen Föhn, mit dem du dann die Negative trocknest und einen Scanner und einen großen Rechner. Also bei den meisten Spielen habe ich gar keinen Computer mehr dabei. Ich habe meinen Hotspot, meine 3 Gehäuse. Geht eigentlich alles in einen Fototrolli, ist entspannt. Aber der Druck und der Stress ist größer. Der ist größer, der ist viel größer, weil du weißt, dass die Erwartungshaltung viel breiter ist.
Weil die Leute wissen, dass du mehr liefern kannst in der Zeit. Ja.
Und da sitzen halt auch Leute, die sind technisch auf dem gleichen Standard. Mhm. Und früher war es so, dass die guten Leute noch einen größeren Vorsprung hatten. Also heute ist es so, dass die Technik da schon viel wettmacht. Also ein sehr durchschnittlicher Fotograf wird jetzt mit der besten Technik nicht so gut wie eine Top-Kollegin oder ein Top-Kollege. Aber die breite Masse unter der Spitze, die ist dichter. Die kommt dann schon eher mal da in den Peak rein. Ja? Und dass, wenn du jetzt sagst, ich zähle eigentlich zur Spitze und ich möchte da bleiben, bedeutet das ja, dass du... Also du versuchst ja immer das Optimale zu erreichen, aber du musst schon gucken, was ist denn jetzt neuerdings das Zweitbeste oder wie nah kommt das ran oder wo musst du dein eigenes Limit nochmal verschieben, wenn das geht. Und das geht ja auch manchmal nicht. Also es gibt auch Sachen, da ist jetzt von der Bildidee, technisch etc., da ist das Limit im Prinzip fast erreicht. Und dann geht es im 1-Zentimeter-Bereich weiter. Das ist wie bei Duplantis beim Stabhochsprung. Nur dass es nicht jedes Mal, wenn ich 1 Zentimeter mehr schaffe, 100.000 Dollar mehr gibt, aber hätte ich halt Stabhochspringer werden müssen, ne? Wäre bestimmt lustig gewesen mit der Körperphysiognomie. War keine Ahnung, wie viele Stäbe ich da schon zerbrochen hätte.
Wer weiß.
Das war krass, aber dass wirklich die Bilder im Stadion noch entwickelt wurden.
Ich hab keine Ahnung, wie viele Stadiontoiletten ich Filme gebadet habe.
Weil das sind so Sachen, da also mache ich mir schon manchmal drüber Gedanken. Gut, heute, jetzt hast du mir gesagt, ne, ich habe schon gedacht, dass das so mit Übertragungen alles relativ schnell geht, aber so, dann kommt ja automatisch die Frage, wie war das früher und wie geht es weiter? Bevor du jetzt anfängst, noch eine Sache. Was hast du, du hast gesagt, dein bestes Bild kommt noch, davon gehe ich auch aus. Aber was ist, gibt es irgendwas, worauf du dich freust, was dein Ziel ist, oder hast du irgendwas, wo du sagst, okay, das will ich unbedingt nochmal fotografieren, weil du hast jetzt vorhin mit dem Film über Landschaften oder so gesprochen, ich weiß nicht. Aber hast du irgendwas, wo du sagst, okay, das reizt mich?
Ich glaube, ich will tatsächlich wach bleiben, Sachen sehen und weiter Lust haben, die Sachen zu dokumentieren, die kommen. Dass ich jetzt sage, ich habe irgendwann mal gesagt, wenn es so eine Situation gibt, war jetzt wieder aktuell und ich war aber nicht diesmal da für das Konklave, diese Situation. Also wenn so ein Papst gewählt wird, ne? Und dann gibt es ja diese Phase, dann kommt dieser Rauch, also dann weiß die Welt, jetzt gibt es einen neuen Papst und dann müssen die den ja anziehen und irgendwann kommt er auf den Balkon. Ich glaube, das wäre fotografisch total spannend, diese Stunde oder 2 einfach mal zu dokumentieren.
Also bevor er auf den Balkon kommt.
Also quasi bis dahin, also von mir aus auch, wenn er da rausgeht und dann da hinten dran stehen, einmal die Kamera in die Luft halten. Gibt ja so Bilder von gibt ja so einen Vatikan-Fotografen, genauso wie die Präsidenten oder der Kanzler ihre Fotografen haben, ne? Aber diesen Moment, den du nicht so dokumentiert siehst, also all diese Dinge, wo du quasi keinen Zugang hast, das fände ich schon spannend. Gar nicht so sehr, um so einen Voyeurismus zu bedienen, sondern tatsächlich vielleicht so Sachen zu zeigen, dass die Leute noch sagen, oh, ist ja eher ganz normal oder das hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Mhm. Also, dass du sagst, dass Türen aufgehen, die immer verschlossen sind, ist natürlich für jeden engagierten Mensch, der Dinge visualisiert, ob das mit einer Filmkamera ist oder mit einem Fotoapparat. Ich glaube, das ist immer noch so faszinierend. Allerdings bin ich auch die Illusion los, dass da große neue Möglichkeiten geschaffen werden. Im Gegenteil, es wird eigentlich immer weniger, es soll alles kontrolliert sein. Also wenn Sportvereine hingehen würden und würden sagen, wir lassen mal Dokumentarfotografinnen, Fotografen dieses Behind-the-Scenes machen und nicht unsere Leute und spülen das dann einmal so, dass es in unseren Media-Feed passt und so. Ich glaube, das wäre schon spannend. Und ich weiß auch manchmal gar nicht, wovor die Leute dann da Angst haben. Weil selbstverständlich könntest du natürlich dich ja auch darauf einigen, dass wenn es da jetzt irgendwie eine blöde Szene geht, dass urplötzlich irgendwie alle nackig in der Umkleidekabine stehen, ja, dann machst du halt eben kein Foto, weil das ja sowieso nicht zeigen kannst. Das ist ja kein Thema. Ja. Aber also das generell gar nicht so sehr, was ich machen würde. Manchmal würde ich mir einfach ein bisschen mehr Access wünschen, dass die Leute sagen, ja, fotografiert es, das ist so, wie es ist. Und das ist schwierig. Und das Lustige ist ja, das ist im Sport genauso wie in der Politik. Ich meine, die Tatsache, dass Journalisten keine Chance haben, in Gaza zu arbeiten, von außerhalb, ist macht für mich kein gutes Licht. Ja. So alles, was du verhinderst an Journalismus, ganz egal wo, lässt ja immer oder zieht auch immer die Frage nach sich, will da jemand vielleicht irgendwas verbergen oder ist da irgendwas nicht echt? Ja, oder ist das zugekünstelt? Oder würden vielleicht die Leute auch reagieren, wenn du sagst, du kriegst mal so ein Exzess in so eine Bundesliga-Umkleide, sagen, oh Gott, wie abgehoben ist denn das? Ja.
Ja.
Und dann gibt es andere, da ist das ganz normal. Ich habe, Michael Schumacher hatte früher immer eine Fußballmannschaft, wo er so Charity-Spiele organisiert hat. Und ich habe eine ganze Weile immer im Tor gespielt bei dieser Mannschaft und habe dann aber auch mal fotografiert und das ist witzig, da waren Top of the Pops in der Umkleidekabine. Wir haben in Darmstadt gespielt, in Wehen, im Waldstadion, in meiner Heimatstadt, in Hanau, das war ja mal ein Zweitliga-Bundesliga-Verein in den 70ern mit einem Stadion, das war ganz nett, da haben wir gespielt. Ja, und dann, da waren Formel-1-Weltmeister, Sepp Vettel, Rosberg, Schumi, bevor er den Skiunfall hatte, auch noch. Das war witzig, das war in der Kabine ganz normal. Also ob ich als Spieler da war oder als Fotograf, das hat da überhaupt keinen gestört. Ja. Und die hatten auch nicht irgendwie das Gefühl, dass sie dann irgendwie, dass ich womöglich irgendwas in einen intimen Moment preisgebe oder was unpassend wäre, was du ja auch gar nicht willst. Aber dieses Reglement grundsätzlich, Möglichkeiten zu bekommen, Dinge zu fotografieren, das wird mittlerweile halt extrem krass. Und das ist das, was ich mir manchmal mehr wünschen würde. Das liegt aber auch an meiner persönlichen Neugier. Dass ich sage, ich würde da gerne mal, wie gesagt, früher hat man immer so gesagt, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen. Mhm. Ne? Und das vielleicht anderen zugänglich zu machen. Und ich denke, dass das in ganz vielen Fällen eher einen positiven Effekt hat als einen negativen. Deshalb verstehe ich da die Manschetten nicht, die viele haben.
Ich finde den Kontrast, den du gerade beschreibst, auf der einen Seite hast du genau das, was du gerade sagst, also die Journalisten werden dann reglementiert und auf der anderen Seite hast du aber dieses Social Media, wo praktisch in gefühlter Form alles breit getreten wird und jeder alles irgendwie preisgeben kann, wie auch immer.
Wenn das aus einer bestimmten politischen, also ob das dann eine Regierung ist oder auch Sport, da wird halt nur das gezeigt, was gesehen werden soll. Ne? Also das ist schon nochmal ein Riesenunterschied.
Ja, ja, ich meine ja. Oder wenn du, keine Ahnung, jetzt YouTuber oder selbst der Otto-Normalverbraucher die Kamera auf alles drauf hält und alles zeigt und was auch immer. Ich finde diese Grätsche von dem, krass, was an Masse alles gibt und von Ungefilterten, das ist ja das, was mich, also auf der einen Seite soll gefiltert werden, damit, ne, und auf der anderen Seite wird gar nicht mehr gefiltert.
Komplette Hemmungslosigkeit, genau, in jeder Hinsicht, ja.
Ich sage das immer so in diesem Zusammenhang, ich finde es immer wichtig, dass man das einordnen kann, was auf einen zukommt. Das ist ja auch mit Kindern, ne, dass man das an die eigenen Kinder weitergibt, nicht alles so wie gesagt, wahrzunehmen.
Wie gesagt, 14-jährige Tochter in Ferien, zweistellige Stundenanzahl im Social Media, ne? Können viele sagen, Gott im Himmel, was macht ihr da als Eltern falsch? So einfach ist das aber nicht. Ich kann ja zum Beispiel auch nicht hingehen, also ich lebe 24/7 mit meinem Mobilfunkgerät aus verschiedenen Gründen und hauptsächlich aus beruflichen Gründen. Also kann ich ja erstmal nicht per se sagen, das ist jetzt schlecht, das darfst du nicht und. Wo du versuchen kannst, Einfluss zu nehmen, ist natürlich, wenn es um Inhalte geht oder dass du eben versuchst, den Horizont weit zu halten. Wie sind deine Informationsplattformen? Wir haben jetzt das angeregt, dass ich an der Schule meiner Tochter, die geht in der Bergstraße in die Schule, dass ich da jetzt im Herbst mal so eine Art Vortragsschulung mache und gar nicht so, wow, Social Media ist gefährlich und. Das ist gar nicht so sehr der Punkt, sondern den deutlich mache, wie kriege ich mehr Informationen, was zeigt mir vielleicht noch mehr, auch vom und übers Leben als TikTok, YouTube. Und das hat alles seine Berechtigung, das muss alles sein. Nur weil es das in meiner Generation in dem Alter noch nicht gab, ist das ja per se nicht schlecht. Ich habe letztens einen Vortrag gehört von einem Karlsruher Schuldirektor, glaube ich, der da ganz offensiv mit durchs Land zieht und den Leuten erklärt, warum, welche Sachen wie sind. Und da waren viele, die gesagt haben, ja, und das müssten wir verbieten und die Kinder und hin und her. Und dann sagt er, naja, das mit dem Verteufeln ist so eine Sache. Ne? Und der hat dann ganz weit in der Geschichtskiste zurückgekramt, Gutenberg, Buchdruck. Haben ja viele Leute damals für Teufelszeug gehalten. Tatsache war, dass das der Door-Opener für eine quasi Bildungsoffensive par excellence war, weil das erstmal Menschen Zugang zur Bildung verschafft hat. Und genauso, sagt er, sind heute diese Geräte, Tablets und. Die sind eigentlich ein fantastischer Multiplikator für Wissen. Und genau das ist das, was du vermitteln musst. Nicht zu sagen, oh, das darfst du nicht benutzen, weil du benutzt ja nur das und das, sondern du musst die Möglichkeiten aufzeigen, wofür du es alles nutzen kannst und dass es dann durchaus legitim ist, dass du es von mir aus 2 Stunden für TikTok, was auch immer nutzt, wenn du es dann die gleiche Zeit aber dazu nutzt, dass du dich vielleicht in Mathe verbesserst, in deiner Fremdsprache oder irgendwas anderes lernst oder was Kreatives mitmachst. Weil das Möglichkeiten eröffnet, die es vorher eben nicht gab. Und ich glaube, da haben wir ein Problem. Das ist aber auch wieder so ein gesellschaftliches Ding. Und dann musst du an die Schulen und dann siehst du, wer engagiert sich da wie und welche Lehrerin hat darauf Lust und welcher Lehrer hat keinen Bock. Da sind wir wieder in dieser Profession drin. Also weißt du, wenn ich vor 30 Jahren einmal ein gutes Bild gemacht habe und halte mich jetzt für den größten Fotografen der Welt, weil ich vielleicht einmal ein geiles Bild gemacht habe und seitdem keins mehr, mir wäre das nicht genug. Und das bedeutet nicht, dass ich jedes Mal wieder aber ich muss zumindest den Versuch für mich selber unternehmen, dass ich sage, das geht weiter. Ja, Progression ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Also ich kann doch nicht aufhören, mich zu entwickeln. Also die Verantwortung habe ich mir selbst gegenüber. Und wenn ich Kinder habe oder einen guten Freundeskreis, auch den Leuten gegenüber, dass ich nicht stagniere, das ist ja das Allerschlimmste.
Ja. Definitiv. Kai, wir haben eine kleine Rubrik bei uns.
Bitte, du hast mir so diese harten Cuts.
Muss sein, sorry.
Ja, ich weiß ja, wie lang sind denn eure Podcasts in der Regel? Ja,
alles gut. Wir versuchen es gerade kürzer zu halten.
So ein Halbtages-Podcast?
Halbtag, alles gut. Also eigentlich halbtags. Ich habe gerade von einem sehr prominenten Menschen auch einen Kommentar gelesen unter unsere neue Kategorie oder Rubriken, dass er fragt und er sagt, dass er Kategorien nicht mag. Aber darüber werden wir mit ihm sprechen, wenn er hier ist. Und er wird bald kommen. Ich verrate nicht, wer es ist, aber ist egal. Waren das als Cliffhanger? Eine Frage an dich wäre: Wir haben eine Jukebox bei uns in Sigis Bar. Die muss gefüttert werden in Form von Songs. Gibt es Songs, die du zum Beispiel hörst, wenn du Fotos machst? Also hörst du Musik, wenn du Fotos machst? Oder nur, wenn du halt nicht Fotos machst?
Ich habe tatsächlich eine Playlist, die heißt Shooting-Mucke.
Geil,
aber das ist eher, das so, ist aber eher, ja, lustigerweise geht es dann da eher drum, also da geht es dann so um Beauty-Fotografie, viel mit Models und das ist eher so das, was die ganz gern hören beim Arbeiten. Das
so laufen, wenn,
und das lasse ich dann schon mal laufen, die wird dann auch immer mal neu bestückt. Also ich selbst, also höre tatsächlich alles, was meine Tochter so in die Family Music Playlists einspeist. Also das kann bei mir tatsächlich, also ich bin jetzt nicht so der Schlager, ist jetzt nicht so das monströse Ding.
Machen wir drei Songs,
aber komm.
Du musst, drei Songs nennen.
Okay, ja. Also,
egal ob aus der Shooting-Mucke Playlist oder aus der Playlist deiner Tochter, ist egal. Aus dem Stegreif.
Ist definitiv Whiskey in a Jar Metallica ist, ist absolut top, weil auch
einer meiner Lieblings...
Nein, Lieblings... Und ich finde es aber auch ganz cool.
Ja, gut.
Einer meiner Lieblingsfotografenfreunde quasi seit Jahrzehnten James Hetfields Fotograf ist und lustig ist ein deutscher, geiler Typ. Und freue mich tierisch drauf, wenn die nächstes Jahr hier sind, weil dann werde ich mir so eins von den Konzerten, glaube ich, mal zum Zuhören geben und vielleicht
ja
habe ich die Chance, dass ich mal eins fotografieren darf. Da sind wir noch am Machen. Da hätte ich Bock drauf. Dann Elektrika Salsa. Ganz, ganz klassisch. Omen. Also für viele wahrscheinlich nicht mehr so, was die so abholt, was die so wissen.
Ach, die hier zuhören schon.
Und dann politisch auch nicht korrekt. Widerspruch zu meinem Schlager ist nicht so, aber ich finde ihn einfach so als Typ legendär. Sicherlich auch einmal, weil ich ihn in Hanau, in meiner Heimatstadt, mal so ganz klassisch mit Bademantel an diesem gläsernen Flügel fotografiert habe. Also muss ein Udo Jürgens Lied rein und ist das griechische Wein.
Der ist noch nicht drin, gell? Glaube ich. Stark.
Also ich glaube, das geht nicht. Aber das wieder spiegelt so ein bisschen meine Musik wieder, dass ich tatsächlich alles höre.
Aber genau das
ist immer so stimmungsabhängig. Ich habe auch zum Beispiel überhaupt kein Problem, wenn ich in der Verfassung bin, auch beim Autofahren mal eine Stunde Adagio for Strings zu hören oder sowas. Ne? Besten von Karajan dirigiert und mit richtig Schmackes. Aber ja, ich bin auch zum Beispiel, ich gehe nie hin, wenn jemand, ich höre viel Radio auch. Gar nicht so, dass ich jetzt sage, ich muss hier in die Spotify oder was auch Apple Music.
Einfach Radio.
Ich bin tatsächlich ein Radiohörer. Und ich habe hier im Rhein-Main-Gebiet mische ich tatsächlich auch zwischen den zwei Key-Stations, aber
sag ruhig, wie das
bin eher FFH-lastig. Da spiele ich auch ab und zu in der Betriebsmannschaft noch Fußball mit.
Ach so.
Und habe da den noch engeren Draht, aber gibt schon auch ein paar gute Leute da beim HR und dadurch, dass die natürlich auch noch so ein bisschen andere Programme haben, jetzt mal von der Musik weg.
Also nochmal ganz kurz dazu, ich finde auch, grundsätzlich ist Radio hören immer
geiles
noch, also ich mache das auch
geiles
definitiv.
Medium. Weil total du einfach, unterschätzt.
Genau, ich. Unterschätzt, plus du kannst einfach, also ja, Playlisten eigene bauen, super, aber ich finde Radio ist immer noch mal so, klar kommt auch mal ein Song, auf den du gerade keinen Bock hast, aber
also ich finde auch manchmal Informationssachen gut.
Ja, genau.
Bin jetzt nicht, weil ich nur jetzt heute bei euch bin, gab ja schon ein paar andere. So dieses Podcast-Medium auch eine total spannende Geschichte.
Ja.
Super klasse, weil viele Sachen eben über diese Let's Sit and Talk, wie du früher sonst irgendwie in der Kneipe am Stammtisch vielleicht auch mal Menschen triffst, mit denen du sonst nichts zu tun hast, finde ich total spannend.
So wie hier.
Hast du Situationen, da hörst du zwei Stunden was zu und denkst, wow, hätte ich jetzt so nie gedacht, dass mich das jetzt zwei Stunden packt. Gibt auch Sachen, ja, vielleicht hört es heute dann einer ganz und der nächste sagt, Gott im Himmel, Pfaffenbach, nach 10 Minuten, lass mal gut sein. Ja, hättest du die zwei lieber reden lassen und du nicht deinen Kram da übers Fotografieren
philosophieren. Nicht so.
Aber das ist ja das Schöne, dass wir uns das alle für uns entscheiden können. Was ganz wollen wir, genau. Wie viel wollen wir davon? Und deshalb habe ich auch eigentlich auf sowas immer Bock, weil das hilft ja so eine Vielfalt darzustellen, abzubilden und dann auch anzubieten. Und dass das nicht jedem gefällt oder dass es aber auch nicht jeder gleich scheiße findet, ist doch super. Ich meine, da bleiben wir alle individuell. Wir denken alle ein bisschen individueller. Der eine lernt und hört vielleicht irgendwas von einem Thema, mit dem er sich noch nicht so auseinandergesetzt hat. Und das ist ja das, was ich denke, was ganz wichtig ist, gerade für die jüngeren Leute. die eigentlich überhaupt kein Bewusstsein dafür haben, wie viele gute Quellen sie nutzen können. Ja. Und das bedeutet nicht, dass sie einer folgen müssen oder die anzweifeln müssen. Das bin ich gar nicht so der Mensch, der sagt, ah, da darfst du nicht drauf hören und das ist aus der Verschwörungstheorie oder aus dieser Ecke, das ist gar nicht der Punkt. Aber früher gab es das alles nicht. Ne? Mhm. Also früher sind Dinge passiert auf der Welt, die nicht gut waren, weil die Menschen einfach ein Informationsdefizit hatten. Aber die hatten auch gar keine Möglichkeit, mehr Informationen zu beziehen. Es ist immer so leicht zu reden, zu sagen, wie konnte das denn in der Zeit da in Deutschland passieren? Das sagen vor allen Dingen Leute, die in der Zeit groß geworden sind, wo es eben diese Medienvielfalt gab, die es damals nicht gab. Ja, also meine Urgroßeltern, die hatten keine 10 bis 150 Fernsehsender, 20 Zeitungen, 38 Radiostationen, die divers und vielfältig über Probleme informiert haben. Und wie sollten die sich denn ihre Meinungen differenzierter bilden? Und wir haben heute von allem mehr als genug. Und ich finde, das ist das, was man nutzen muss. Und dann können Leute Entscheidungen treffen. Die sollen entscheiden, wen oder was sie wählen. Das ist alles okay. Aber sie sollten es nicht machen, wenn sie nur einer Quelle vertrauen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Da müssten alle ein bisschen was dran tun. Und ich glaube, dann würden sich viele ernste Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, die würden sich relativieren. Die würden sich womöglich so ein klein wenig verselbstständigen. Und das wäre manchmal schon ganz angenehmer, weil dann könnten wir viel öfter einfach nur beim Bier über Fotos quatschen beispielsweise.
Das stimmt, ja. Ich finde auch, also ich hätte dich normalerweise gefragt, magst du noch was Abschließendes sagen, aber ich finde, das hast du schon ganz gut zusammengefasst. Ganz gut gepasst. Sehr gut. So
meine Gesellschaftskritik.
Ja, total. Ich würde noch abschließend sagen, an alle jungen Leute, hört mehr Sigi Spar, dann geht's euch allen besser. Das wär mein Fazit für heute Abend. Und ich muss auch sagen, also nochmal danke, dass du da warst, bevor wir Tobi die letzten Worte übergeben. Plus, ich fand es sehr interessant, das auch hat kurz echt andere Richtung genommen durch diese ganze, ich sage es einfach mal, überbegrifflich Kriegsfotografie-Geschichte, weil da gab es auch Momente, wo ich dachte, so, wow, also ist schon sehr interessant und auch krass gewesen, was du da erzählt hast. Wir könnten da auch, wie wir es oft sagen, noch stundenlang drüber reden. Was nicht bedeutet, dass du nicht wiederkommen darfst. Ne? Also du hast ab jetzt...
Die Zeit bei euch, gibt yeah, gutes also es, Bier. Ist
okay. Yeah, es gibt auch kein Hausverbot in sich, außer du benimmst dich extrem daneben, aber das hast du nicht getan.
Probierst du beim zweiten Mal mal gucken, wie weit ich den Türsteher reizen kann.
Genau, ja, das können wir gerne machen. Wir machen einen Test, laden dich zum zweiten Mal und dann gucken, wie weit du gehen kannst. Nee, deswegen an meiner Stelle würde ich Dankeschön sagen und du hast ja echt gute letzte Worte, glaube ich, gerade gemacht, zusammengefasst. Würde ich an Tobi übergeben. Wird nicht einfach, glaube ich, für dich heute mit den letzten Worten.
Nee, ich sag dir, wie es ist. Erstmal bedanke ich mich auch, dass du da warst. Nur für dich, normalerweise suche ich mir aus dem Gespräch was raus, was mir ganz besonders hängen geblieben ist und fordere die Hörer und Hörerinnen auf, sich das auch nochmal eigentlich an mich selbst gerichtet, aber so als Aufruf. Ich sag dir, wie es ist, das mache ich heute nicht. Weil für mich persönlich war das heute so das komplette Gespräch und die Geschichten, die du erzählt hast, so eindrucksvoll und für mich persönlich auch wertvoll, dass ich das mitnehmen möchte, so wie es ist. Und ich auch Phasen habe, wo ich sehr lange nichts gesagt habe, weil ich einfach das auf mich wirken habe lassen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Mir hat es sehr, sehr viel bedeutet, sehr, sehr gut getan, dir lauschen zu dürfen heute. Nicht nur mit den ganzen Sachen, die du schon erreicht hast und in wie viel Champions League-Finals und Olympiaden und da haben wir gar nicht drüber geredet, Pulitzerpreis und alles drum und dran. Sondern einfach danke, dass du die Geschichten mit uns geteilt hast und vor allem die Art und Weise, wie du sie mit uns geteilt hast, weil ich finde, dass du einen sehr coolen Blick auch außerhalb der Fotografie hast auf die Dinge und dass deine Motivation und deine Sicht auf warum du das machst und wie du das machst und vielleicht hier und da auch nicht zu ernst nehmen, deinen eigenen Blick auf die Dinge haben, aber trotzdem den Abstand bewahren und einfach deine ganze Einstellung, die ganze Art und Weise, wie du mit dem Fotografieren umgehst und mit allem, was drumherum ist, das war in einer Form für mich, muss ich sagen, sehr, sehr gehaltvoll und sehr, sehr, ich will nicht sagen lehrreich, weil ich das gar nicht als lehrreich oder auch so empfunden habe. Also ich nehme das einfach mit und ich möchte es als gutes Gespräch und schöne Erfahrung einfach verbuchen. Deshalb keine klugen Sprüche heute für mich, an mich und an irgendwelche anderen, sondern einfach nur danke für dieses Gespräch und danke, dass du das heute mit uns so geteilt hast. Hat mir wirklich sehr gut getan und sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde jetzt gar nicht aufhören. Also nicht, dass ich rede, aber mit dieser Folge. Aber ist halt heute so. Ja, vielen Dank, dass du da warst.
Hast du trotzdem schön gesagt.
Wenn du alleine bist, ey, geh in Sigis Bar.
Komm rum hier.
Für Schnaps und Pilz, geh in Sigis Bar. Frikadelle in Sigis Bar.
Alles frische
Cowboy-Schorle
in Sigis Bar.